Herzlich willkommen
beim Podcast
Per Anhalter durch die Fantastik.
Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur,
Filme
und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen
und lausche auf.
Hallo Welt!
Hallo!
Hallo alle zusammen. Ein herzliches Willkommen hier auf Twitch bei Rotadorn Live zu unserer 13. Episode des Podcasts Per Anhalter durch die Fantastik.
Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr zuschaltet, auch entweder live oder dann, wenn wir die Aufnahme veröffentlichen, auf allen euch bekannten Podcast-Kanälen.
Genau. Ich habe Twitch jetzt tatsächlich erst aktiviert, als ich bei das Spiel digital teilgenommen habe.
Ah, warst du da,
ja? Hast du ein paar Sachen geguckt, ja?
Ich habe es versucht. Also ich konnte mich damit einfach nicht anfreunden. Ich habe mir mehrere Sachen angeguckt, dachte mir, Mensch, ein paar Angebote oder hin und her. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich war sehr oft bei das Spiel irgendwie zu Gast, aber irgendwie konnte es mich nicht so kalt. Ich habe das Einzige, was ich nebenbei mitgesehen habe, das war so ein cooles Let's Play. Das hat ein Deep Dreamer geleitet.
Wer könnte das gewesen sein?
Ja. Ich habe das so nebenbei laufen gehabt.
Ah, sehr cool. Ja. Ja, wir hatten so ein paar Restriktionen aufgrund des Zeitslots. 2 Stunden, dann noch einen Kampf unterzubringen, wäre halt schwierig gewesen. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung oder sowas. Oder ein Prequel, ja. Wer weiß.
Warum nicht? Ich meine, die Server sind noch online und selbst wenn nicht, hat der Uhrwerk Verlag ja auch seinen Discord und die Orkenspalter mit Sicherheit auch.
Genau.
Na? Eben, dafür haben sie das ja auch, ne? So. Und die Orkenspalter sind ja auch geübt, was das angeht.
Ja.
Die haben da ja wirklich sehr viel.
Ja. War aber auch nicht das einzige Let's Play vom Uhrwerk Verlag, ne? Also es gab ja noch eins, das es jetzt sogar auf Game on Tabletop geschafft hat. Also das Let's Play ist da jetzt mit verlinkt. Im aktuellen Kickstarter zu den frostigen Weiten.
Ich wollte gerade sagen, genau, das ist gleich der. Das erste Video, ne?
Das ist gleich das erste Video.
Das Vorstellungsvideo, dann das von den Orkenspaltern und dann nochmal eine andere Variante von, ich weiß gar nicht, wer das ist. Zeitiger,
genau. Das ist derjenige, der auch das Let's Play auf der Spielmesse online gemacht hat. Und der hat das sehr gut gemacht, finde ich.
Ich habe es nicht gesehen, kann sein.
Ja, ich habe es gestern auch schon angeleitet, also die Frostigen Weiten, mit einer Gruppe auf der OrgCon, die gerade dieses Wochenende parallel läuft. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Also ich habe so ein bisschen den Weg in die Frostweiten gemacht, allerdings einen ganz anderen Weg, als Zeitiger ihn gegangen ist. Während Zeitiger quasi über die Berge geht, in den Norden hinein, bin ich übers Meer gegangen.
Ja gut, viele Wege und so, ne?
Genau, und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen von den verbotenen Landen. Genauer gesagt von der neuen oder ersten Erweiterung, die vor kurzem von Fria Ligaen rausgegeben wurde als Bitter Reach im Original und jetzt als Kickstarter auf Game on Tabletop für den Uhrwerk Verlag hergestellt wird. Noch 16 Tage, also vom Livestream aus.
Genau, sind jetzt knapp 20.000 zusammen, das sind so 270%, schon stark für eine Erweiterung. Genau. Wohlgemerkt, ne?
Ja, und es besteht auch die Möglichkeit, wenn man das Originalspiel nicht hat, die ganze Box und alle Zusatzbücher, alles, was einem so fehlt, komplett über die Add-ons zu bestellen. Das heißt, wenn man das Ganze backt, kann man hinterher auch noch alles, was einem noch fehlt, nachbestellen.
Ja.
Ja, die Verbotenen Lande, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist ja ein Exploration, ein Erkundungs- und Survival-Game, das mit dem Überleben wird in den frostigen Weiten nochmal aufgetoppt, könnte man sagen. Es handelt sich um die Landschaften nördlich der Rabenlande, die in der Grundbox behandelt werden und es ist eine komplett überfrorene Wüste, die diverse Schätze birgt. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, wie das Ganze dazu gekommen ist, dass das Ganze so eingefroren ist. Und in der Kampagne, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, kann man dieser Hintergrundgeschichte ein bisschen auf den Leim gehen, kann man ein bisschen hinterher schauen. Kann auch relativ episch werden.
Ist das denn so, dass das eher, die erweiterte Spielebene ist? Für Charaktere, die schon was können, oder kann man da auch einfach mal starten?
Man kann da auch starten. Das macht den Unterschied, dass man dann halt mehr Erforschung, mehr Erkundung auch im Norden machen müsste, bevor man so richtig in die Kampagne startet. wenn man mit erfahrenen Charakteren aus den Rabenlanden nach Norden geht, könnte man auch schon ein bisschen härter direkt in die Kampagne einsteigen. Dann kennt man das Land zwar noch nicht so genau, aber man könnte die Kampagne schon relativ gut anstarten.
Na gut, also es geht beides. Mhm.
Genau, es gibt dann mehrere Machtgruppen, die ähnlich wie in den Rabenlanden auch um die Herrschaft streiten. Und man kann durchaus das Zünglein an der Waage sein.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, gebackt habe ich es. Es ist ja schon relativ weit, so wie ich das mitgekriegt habe.
Ja. Genau. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin ein, wie heißt das? Warte, lass mich mal ganz kurz nachschauen. Ich bin ein Frostdrache.
Genau, Frosty. Mhm. Ich habe auch das Frosty-Paket genommen, weil du hast die PDFs dabei und die händischen Ausgaben sowie das Map-Pack mit den Karten.
Genau. Alles, was man am Spieltisch braucht.
Ich war am Überlegen, ob ich eine Nummer günstiger nehme, aber irgendwie, ich wollte doch beides haben.
Ja, ich meine, für einen Spieler würde wahrscheinlich auch das Paket für 40 Euro reichen. Für Spielleiter ist doch schon empfehlenswert, dass man sich, oder zumindest für die Gruppe empfehlenswert, sich die große Box für 70 zu kaufen. Und
eine Gelegenheit. Was ich total super finde, dass du ja jetzt auch auf mehrfachen Wunsch dann das normale Spielerbuch auch separat aufnehmen kannst, ne?
Genau, das war vorher nicht möglich. Ja. Du konntest nur die ganze Box nehmen oder eben so ganz oder gar nicht. Aber das Spielerbuch mehrfach am Tisch zu haben, ist ja total sinnvoll. Und es ist ja auch total schick. Durch den ersten Kickstarter ist es ja auch direkt quasi fast eine Limited Edition, ohne eine Limited Edition zu sein.
Ja, genau.
Wie sieht Joanna das denn? So Limited Editions für alle?
Habe ich kein Problem mit. Hauptsache, ich krieg eine.
Ja.
Hauptsache, ich krieg eine. Also, mir geht es ja eigentlich gar nicht um dieses Limitierte. Also mir geht es ja oft, wenn ich so eine Limited Edition kaufe oder eine Deluxe-Variante oder was auch immer, dann ist es mir oft nicht wichtig, ob sie limitiert ist. Mir geht es darum, sie muss Deluxe sein.
Sie muss besonders schön sein.
Sie muss einfach besonders schön sein. Wenn sie limitiert ist, dann will ich aber auch, dass drin steht, dass sie limitiert ist. Also Ausgabe so und so von so und so vielen. Und das machen auch viele nicht. Also
da geht es um das Schönheit, um die Schönheit im Regal quasi. Ja.
Aber mir fällt übrigens bei limitierten Sachen gerade auf, dass es gar keine limitierte Variante hier gibt, ne?
Stimmt.
Das wundert mich ja.
Tja. Ja, das ist schon ungewöhnlich, das stimmt. Aber für 70 Euro hatten wir das Komplettpaket im Grunde genommen, ne?
Ja.
Also das ist ja alles drin. Ja, also tatsächlich.
Vielleicht wollte man ja auch nicht die Sammler so ausbluten lassen, wie das der ein oder andere macht. Und für alles eine limitierte Edition macht. Das, könnte ich dann ja noch so schätzen.
Es sind ja einige Stretch-Codes schon gerissen. Das heißt, ich rechne mal damit, da das ganze Ding noch 16 Tage geht, dass das durchaus noch ein bisschen weiter runtergeht, was die Stretch-Codes angeht.
Ja, es wird immer dicker, es wird immer mehr für einen gleichen Preis. Also zumindest für die Bäcker. Ja. Und ich freue mich auf den digitalen Soundtrack. Und es wurde ja quasi in dem Newsletter eine LP, also eine Langspielplatte, geteasert.
Schauen wir mal.
Da müsste ich zuschlagen. Das geht gar nicht anders.
Ja. Also mich haben die Verbotenen Lande ja sowieso schon geteasert mit der Prämisse, dass man halt ein komplett neues Land erkunden kann, sich selbst sein Stückchen vom Kuchen abschneiden und sich selber sozusagen ja als Machtfaktor in die Welt einbringen kann. Das ist in den Frostweiten auch möglich. Und das finde ich halt einfach großartig. Das hat mich auch bei Pathfinder ja bei der Kingmaker-Kampagne sehr gereizt, dass man im Prinzip mehr als nur ein Abenteurer ist. Und ich finde auch die diese Verwaltung der eigenen Festung in den Verbotenen Landen sehr schön gemacht, dass man dann eben auch weitere Komplikationen hat, aber auch Vorteile. Und ja, in den Frostweiten ist es erstmal nicht unbedingt vorgesehen, dass man direkt auch eine Festung aufbaut. Es kann aber eingebaut werden. Also man kann das halt durchaus so spielen.
Was ist denn, steht ja im Kickstarter drin, es gibt neue Berufe, neue Magieräume.
Genau.
Und lass mich kurz überlegen, neuen Beruf, magische Disziplinen.
Mhm.
Genau. Gab es da nicht auch noch eine neue Rasse?
Nee, keine neue Spezies. Also was man eingeführt hat, ist der Champion. Wie das jetzt übersetzt wird, weiß ich noch nicht. Ich habe die PDFs erstmal auf Englisch. Das ist so eine Art Paladin.
Ja.
Also ein Kämpfer für seine religiöse oder Weltanschauungssache. ist dann jemand, der ja, also auch kämpferisch, aber auch so ein bisschen so eine Priesterrolle übernimmt.
Mhm.
Ja, das, was wir bisher in den verbotenen Landen so ein bisschen durch den Druiden mit angerissen wird, aber auch nur in eine Richtung, wird dann nochmal ergänzt. Und an Magie kommt die direkte, die Elementarmagie dazu, die als erste Magieschule nicht nur Stufe 3, sondern sogar einen Stufe 4 Zauber besitzt. Wobei man das Talent trotzdem nur bis Stufe 3 steigern kann, was bedeutet, dass man sich grundsätzlich überzaubert, wenn man den Stufe 4 Zauber benutzen möchte. Das heißt, ein fortgeschrittener Magier kann sozusagen als Notfalloption sagen, okay, ich nehme einen garantierten Zauberpatzer in Kauf, dafür beschwöre ich ein Elementar.
Ja.
Ja, das heißt, genau, das finde ich übrigens generell relativ gut, diesen Mechanismus. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich glaube nicht. Zauber gelingen einfach. Man setzt Willenskraftpunkte ein, die man vorher durch Anstrengung erworben hat und würfelt dann mit so viel Würfeln, wie man in Willenskraft eingesetzt hat, was die Machtstufe des Zaubers darstellt. Ja, und gewürfelte Einsen sorgen für Zauberpatzer. Man kann auch Zauber wirken, die über die eigenen Fähigkeiten hinausgehen, sich quasi überzaubern, und dann nimmt man einen garantierten Zauberpatzer in Kauf. Und der hat eine Wahrscheinlichkeit von 65 und 66 auf dem W66, dass man stirbt.
Oh, oh.
Mhm.
Ja, Zaubern tut weh. Nicht nur dem Gegner, sondern auch im Zweifel dem Zauberwirker. Ja,
genau. In unserer festen, verbotenen Landerunde hat unser Goblin-Druide es einmal geschafft, einen Zauber unterbrechen zu wollen und ihn stattdessen zu verstärken, aus Versehen. Und einmal hat er einen Heilungszauber so gewirkt, dass der zu heilende NSC dabei leider draufgegangen ist. Also auch das kann passieren.
Autsch. Ja. Klingt böse.
Ja, das führt zu interessanten Szenen am Spieltisch.
Ja, das glaube ich. Das,
Beziehungsweise am mittlerweile wieder virtuellen Spieltisch, ja.
Es ist aber doch so, dass es ja stark auf Oldschool abspielt und das ist genau die Atmosphäre, die ich mir da auch wünschen würde oder wünsche. Mhm.
Ja. Ja, ist eine Mischung aus Oldschool, aber mit sehr modernen Elementen drin. Und das finde ich gerade fasziniert.
Das Feeling ist, ne? Natürlich hat es, sagen wir mal, es ist Oldschool im New Fashion Look.
Genau, ja, mit modernen Regeln sozusagen ausgestattet. Ne? Also es gibt nicht irgendwie ewig 1000 Tabellen für Trefferzonen oder was weiß ich was, sondern nur bei besonderen, bei kritischen Treffern oder sowas. Ne? Ja. Das ist halt so das Besondere daran. Ja. Ja, ansonsten bekommen einige der Völker der verbotenen Lande in den Frostweiten andere Rollen. Die Orks sind ein bisschen präsenter, die sind im Norden ein bisschen verbreiteter. Die Elfen sind auch besonders. Ja, da will ich aber nicht spoilern, das hat mit der Kampagne zu tun.
Okay.
Ansonsten werden die Frostweiten vorrangig von Leuten bewohnt, die vor dem Blutnebel, also das ist ja die Hintergrundgeschichte der verbotenen Lande, vor dem Blutnebel nach Norden ausgewandert sind und dort eine Schatzsucher-Zivilisation ausgebaut haben. Das sind also ja, so eine Art Walfänger, Schatzsucher im Eis, ja, so ein bisschen so eine Banditen- und Vagantenkultur, könnte man sagen. Also sehr raue, sehr, sehr raue Umgebung. Wenn man die verbotenen Lande, also die Rabenlande schon für rau hält, dann werden die Frostweiten einen nochmal erschrecken können.
Okay, da wird also nochmal so richtig nachgeschliffen, ja?
Genau.
Naja, ich wusste schon, warum ich es gebackt habe.
Ja, es ist also wirklich, da muss ich echt sagen, die Jungs und Mädels von Freya Ligan wissen, wie man richtig gute Rollenspiele schreibt und wie man auch dieses Grim and Gritty richtig gut einbaut. Das ist ja wirklich Dark Fantasy, das sieht man ja auch bei Symbarum zum Beispiel, ne? wie eben dieses dunkle Skandinavische ins Rollenspiel Einzug hält, und das gefällt mir sehr gut.
Ja, es gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Jetzt in der Proberunde, dass dieses doofe Corona weggeht, und dann können wir auch wieder ordentlich spielen.
Ja. Genau, in der Proberunde gestern auf dem Ork sind die Charaktere beim ersten Schritt aus der Stadt heraus fast draufgegangen. Und das ohne Begegnung, also ohne eine besondere Begegnung zu haben, sind einfach nur an den Umweltbedingungen fast gescheitert.
Okay.
Es ist wirklich, wirklich kalt.
Ja. Naja, gut. Aber das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie damals bei Savage Worlds Frost.
Ich wollte gerade sagen Frostgrave, aber das ist nicht Hellfrost, meinst du?
Hellfrost, genau, Hellfrost.
Ja.
Ist das so?
Jein, also dadurch, dass die Patzer oder das Nichtgelingen einer Aufgabe in den verbotenen Landen ja schon fast einem Patzer gleichkommt, kann es relativ schnell, relativ hart vorbei sein. Das ist aber auch in den verbotenen Landen ja schon so. Nur, dass halt die Bedingungen, die in den verbotenen Landen im Winter herrschen, quasi dauerhaft da sind.
Naja, es geht nur darum, ständig auf die Nuss zu kriegen und zu erfrieren und hin und her, das kann halt auf Dauer auch echt lästig sein, ne?
Mit guter Vorbereitung und einer guten Talentverteilung in der Gruppe kann man das relativ gut umgehen. Also unser Zauberer gestern zum Beispiel hatte gar kein Problem, der war Blutmagier und hat sich einfach mal warm gezaubert.
Ja, so geht's auch, ne?
Ja. Genau, der lief dann quasi im T-Shirt rum.
Aber das ist ja dann nachher der Klassiker. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die drei Magier gehen los alleine und sagen, wir gehen da mal hin. Nein, die müssen sich dann mit dem Jäger oder dem Wolfsreiter zusammentun und sagen, wir wollen da raus, da ist kalt, wir kennen uns da draußen nicht aus, wir brauchen da eine Hilfe. Und da muss man diese Meute so ein bisschen zusammenhalten.
Ja, genau, so sieht's aus. Ich meine, das Überleben im Wald oder generell so in so einer unzivilisierten Gegend ist ja auch nicht so ganz einfach, würde ich mal sagen.
Nee, ist halt wild, ne? Wild und kalt.
Hast du was Wildes und Kaltes, Matze?
Ich habe zumindest was Wildes.
Okay.
Im weitesten Sinne. Ich habe ein bisschen genetflixt und habe mir Barbaren angeguckt. Barbaren ist, was ist Barbaren? Ich wollte nach Folge 1 eigentlich ausmachen, habe es dann durchgezogen.
Ich habe es getan.
Habe es als Fantastik für mich abgestempelt. Und dann war das auch wirklich für mich okay und hat sich nachher noch besser entwickelt.
Echt?
Ist eine deutsche Produktion, handelt im Grunde genommen um eine fiktive Darstellung, wie es zum Aufstand gegen die Römer gekommen ist, zum 9. Jahrhundert, quasi um die Varusschlacht. Ja? Viele Sachen wurden, ich sage jetzt mal, unterhaltungstechnisch hinzugefügt, sowohl Figuren als auch Ereignisse. Manche Ereignisse wurden so stark verdreht und so stark zusammengefasst. Also da sind teilweise, also ich bin jetzt auch kein Geschichtsstudierter, ja, aber ich bin ja nun in der Gegend so ein bisschen groß geworden. Ja, ich kenne die Gegend da, ich bin da oft viel gewandert und habe da viele Freilichtmuseen und so weiter und so fort besucht. Mhm. Ja, also da sind teilweise Sachen in einem Kameraschwenk quasi dargestellt worden, die sonst in Jahren passiert sind. Und wenn man das weiß, dann stört einen das. Ich glaube, wenn man keinen historischen Hintergrund hat, wenn man die Fakten nicht kennt und die Fakten oder sagen wir mal die vermuteten Fakten, weil, sagen wir ehrlich, man hat ja vor ein paar Jahren schon wieder neue Fakten aufgedeckt, weil man sich nicht so ganz sicher war, wo jetzt wirklich die Varusschlacht stattgefunden hat und so weiter und so fort. Das nur am Rande. Wenn man das alles nicht weiß, davon nichts gelesen hat, dann ist das eine wirklich gute Serie. Wenn man dahin geht und sagt, du, ich möchte jetzt hier eine gute Darstellung haben um die Varusschlacht oder wie es dahin kam, dann sage ich, guckt euch lieber irgendwas von, keine Ahnung, Terra X an oder liest ein Geschichtsbuch, weil das wird dann definitiv nicht geliefert. Ja?
Es gab auch einige echt vernichtende Kritiken, unter anderem von Archäologen zu dem Thema.
Ja. Ja.
Also, genau. Also historisch sollte man das Ganze nicht sehen, vielleicht eher anekdotisch oder sowas.
Also in den Medien wurde öfters ein Verweis auf Game of Thrones oder Vikings gesetzt.
Ja gut, bei Vikings auch, passt, das ist auch so unhistorisch, wie nur geht. Also.
Genau, das Einzige, was in Vikings angeblich historisch korrekt sein soll, waren die Frisuren.
Ah ja, genau.
Sollen,
wer weiß, ne?
Ja, wer weiß.
Genau, ja, und ansonsten, also die Kostüme waren einfach auch nicht gut, muss man dazu sagen, viel zu viel, also weiß ich nicht, dieses Schwarze und Fell und das war ja schon bei Vikings das Problem, dass man da diese quasi Schwarzleder-Wikinger dargestellt hatte, die in Wirklichkeit viel, viel bunter gekleidet waren, wie man ja auch zeitgenössischer Kunst entnehmen konnte. Das Problem bei den Germanen, finde ich, ist, dass die selber quasi keine Schriftzeugnisse hinterlassen haben und wir alles, was wir über die Zeit wissen, aus römischer Geschichtsschreibung, zum Beispiel von Tacitus, wissen.
Korrekt. Und was wir halt von Bodenfunden halt noch irgendwie retten konnten, replikieren konnten, ist auch egal. Sie haben sich Mühe gegeben. Ich finde, trotz der Kritik, die ich jetzt geäußert habe, finde ich es trotzdem gut, weil die deutschen fantastischen oder historischen Serien waren bis jetzt immer echt schlecht. Und dafür ist das schon fast gut. Also ich finde es gut, dass man sich da mal was getraut hat. war ein guter Start. Das nächste Mal macht's bitte ordentlich. Ja, versucht's bitte nicht irgendwie an Hollywood oder sonst was zu machen. Das geht besser. Ja, also, ich glaube, da ist genügend Stoff da.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was irgendwie aus dem Deutschen kommt in dem Bereich, irgendwie fantastisch ist, dass das gleich schlecht ist. Also Dark zum Beispiel war ja schon echt gut produziert. Aber Barbaren ist tatsächlich so eine Sache. Also ich habe mir so eine kleine Vorschau angeguckt und habe das dann gleich abgetan als nicht für mich. Mhm. Aber ich habe das auch so in die Schiene Spartacus und Vikings geschoben.
Du, ich bin ein großer Fan von Vikings. Ich habe Spartacus gesehen. Ja.
Okay.
Okay.
Ja, das ist für mich so eine Serie für die etwas ältere Dame, die angehauchte Erotik sehen möchte.
Matze, steckt eine ältere Dame in dir?
Gerade nicht, ich fühle nichts.
Also das ist der Eindruck, der für mich immer erweckt wird. Ne? So, also auch für die Leute, die 50 Shades of Grey gucken.
Das ist noch ein ganz anderer Schuh, finde ich.
Noch also, natürlich ein anderer Schuh, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, nur nicht ganz so extrem, um es für ein größeres Publikum vielleicht zugänglich zu machen. Aber für mich...
Also man muss ganz kurz zu Vikings, also wir schweifen ab, aber das ist egal. Vikings wurde ja, sagen wir mal, immer fantastischer, umso stärker die Staffeln anstiegen. Ja? Mhm. Das war ja, anfangs war es ja nicht korrekt historisch, aber es war viel korrekter. Ja? Alles, was danach herkam, war dann halt echt nur noch Quotenfang und Ausmerzen. Das war dann auch nicht mehr so richtig gut. Also es war immer noch okay zum Weitergucken, wenn man es angefangen hat, aber es war nicht mehr gut. Also die erste Staffel, die war richtig gut. Und das hat auch überhaupt nichts mit Erotik oder sowas zu tun, wenn die sich da ihren Blutadler aufschneiden und nein, das hat nichts mit Erotik.
So meine ich das auch nicht, aber es sind trotzdem die gut gebauten Kerle, die man sich anguckt, natürlich oben ohne, damit man schön viel Muskeln sieht und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen sexualisiert worden, so.
Es wird irgendwie gerade alles sexualisiert.
Ja, es nervt mich. Überall
gefühlt nur noch schöne Menschen.
Ja, nee, es nervt mich. Es nervt mich auch ganz doll.
Ja, es nervt mich auch, aber dann müsste dich ja fast alles an Hollywood und Co. Nerven.
Es gibt Ausnahmen, ne?
Ja, natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich. Mhm. Und das finde ich gut und das sollte auch dargestellt werden. Aber das ist eine Sache, das geht Filmproduzenten und allen was dazu. Ja, Diversität in allen Belangen, auch körperlich. Ja. Das muss auch dargestellt werden.
Und das ist halt klar, wenn man sich Marvel anguckt, dann findet man sowas nicht, das ist klar. Aber wenn man sich normale Hollywood-Produktionen anguckt, dann sind die nicht so schlimm. Also, es ist, wie gesagt, es kommt immer darauf an. Aber sobald es tatsächlich in die Richtung geht, bin ich immer geneigt zu sagen, ich schalte ab, ich habe da keine Lust drauf.
Ja, ist okay. Das,
jeder, ich mag da englische Filme. Die haben mehr Mut zur Hässlichkeit.
Das stimmt.
Ja, das ist okay.
Ja, aber bei Barbaren, Vikings, Spartacus, ich glaube ein bisschen, dass das Fantasy für Leute ist, die nicht zugeben wollen, dass sie gerne Fantasy gucken möchten. So ein bisschen in die Richtung. Also Leute, die sagen, ich gucke ja was Historisches, ich gucke ja gar keine Fantasy.
Das kann sein. Also
ich glaube, das ist auch so ein bisschen
Zielgruppe. Ich sag mal, Spartacus, muss ich zum Beispiel sagen, Spartacus, die Choreografie der Filme, der Kämpfe, das war großartig. Das haben die wirklich toll gemacht. Ja, ich fand das auch spannend. Das Drumherum, das habe ich irgendwie so ein bisschen ausgeblendet.
Ja.
Es gab so ein bisschen Gehacke und Gehicke untereinander. Das war teilweise auch sehr spannend und unterhaltsam. Ja. Später war das dann auch nur noch, naja, du schaust es, weil du es angefangen hast und naja, ist die letzte Staffel. Das ist auch wieder eine Serie, die sich für mich zumindest überholt hat.
Naja, also was ich halt gelesen hatte, die Kritik zu Barbaren, kann ich jetzt noch nicht bestätigen, weil ich jetzt, wie gesagt, nur einen Teil davon geguckt habe. Vielleicht gucke ich es mir tatsächlich nochmal ganz an, wenn ich es durchhalte, weiß ich noch nicht genau.
Ja.
Aber das halt vor allen Dingen das Problem ist, dass man so ein bisschen auch am rechten Rand fischt. Also so ein bisschen so Germanen-Glorifizierung, Opferrolle der edlen Wilden und sowas alles. Also dass da auch zivilisatorische Dinge, die ja auch bei den Germanen damals schon vorhanden waren, einfach ausgeklammert und ausgeblendet wurden. Die werden so als der Natur verbunden dargestellt, ne? Also so ein bisschen so, und die Römer so ein bisschen so als die Imperialisten von außerhalb, die kalt und berechnend sind, was man ja auch dadurch sieht, dass die Barbaren, die Germanen, Deutsch sprechen, während die Römer ja tatsächlich Latein sprechen. Ne?
Ja, gebe ich dir unter Vorbehalt recht. Man kann das so interpretieren. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ne? Also mir ging das so ein bisschen auf den Sack, dass sie dann ums Feuer getanzt haben. Oh, Wodan und hin und her. Ja, gut, weiß man alles, wo es hingeht. Ne? Und ich war ja nun auch ein paar Mal an den Extrasteinen und habe diese Glatzenköpfe da gesehen, wie sie dummes Zeug gemacht ja. haben. Habe aber auch die Esoteriker gesehen. Und
es mischt sich ja gerade.
Ja, ja. Ne? Ich habe aber auch unheimlich viele nette Menschen da gesehen. Ja, und die andere Leute wiederum belächelt haben. Das geht alles irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Ja. Man muss das halt bloß lernen zu differenzieren. Ich fände es auch nicht gut, wenn man das rausnimmt, weil irgendwo gehört es ja auch mit dazu. Irgendwo gehört es mit dazu. Ich finde es nicht gut, dass man die Römer als alleiniges Feindbild darstellt und die Germanen glorifiziert. Da gebe ich dir recht. Das hätte man ein bisschen differenzierter darstellen können.
Und warum musste man diese zusätzliche fiktive Figur unbedingt Wolfsspeer nennen? Also das war schon so ein bisschen so.
Naja, weißt du, warum ich mir das erklärt habe? Weil er, das ist ja ein Namenszusatz, das ist ein Titel, weil er mit seinem Speer den Wolf erledigt hat, der auf Arminius war, im Intro. Also nicht im Intro, sondern quasi in den ersten 10 Minuten der ersten Folge. Von da. Dafür ist das für mich okay. Er hat als Junge mit seinem Speer den Wolf erlegt. Wolfsspeer. Das ist okay für mich. Ne? Ja, ich kann verstehen, warum du dich daran störst, aber es ist gut erklärt, von daher ist es für mich okay. Ja? Ja. Man darf nicht jeden rechten Hinweis auch rechts darstellen. Ne? Wenn irgendwelche Pisskörper da draußen in der rechten Szene das toll finden, ja, finde das toll, aber ich muss es deshalb nicht schlecht finden.
Es ist halt nur schwierig, sag ich mal.
Ja, deshalb reden wir ja auch drüber. Reden kann man ja.
Also ich finde auch, man kann es ein bisschen übertreiben. Das ist wie mit es ist eine Sache, ob Symbole verfremdet werden und von allen so dargestellt werden oder halt, ob es jetzt eben sowas ist wie ein Namenszusatz. Ich würde das genauso wie Matze sehen. Also ich kann mir das auch gut erklären. Ansonsten könnte man auch sagen, nur weil Rechte gerne folgendes Gericht essen, darfst du es nicht mehr essen, weil das ja das Leibgericht der Rechten ist. Also man kann es auch irgendwo übertreiben. So, ja. Also ich verstehe die Bedenken irgendwo, so ein kleines bisschen, aber wichtiger finde ich, dass man das dann relativiert und es wieder mainstreamig macht, einer Sache diese rechte Schiene wegzunehmen. Weil sonst wird irgendetwas nochmal rechter glorifiziert und dann kriegt die rechte Seite irgendein neues Symbol, was sie hypen können. Das finde ich viel, viel schlimmer.
Man sollte sich die Wirkungsmöglichkeit halt einfach bewusst machen. Auch als Produzent sollte einem bewusst sein, was man da eventuell auslösen könnte.
Oh ja.
Genau. Das Ding ist aber, dass die Rechten ja irgendetwas zu ihrem Symbol machen, was ja nichts damit zu tun hat.
Richtig.
Und das wieder zu, sagen wir mal, deglorifizieren, muss man es in einen anderen Zusammenhang bringen.
Naja. Genau. Ja? Deswegen alle Linken auf die Straße und macht Wolfsspeer zu irgendwas anderem.
Genau. Ist natürlich schon eine kleine Horrorvorstellung.
Ja, so ein bisschen.
Apropos Horror. Joe, du hattest...
Ich habe auch genetflixt. Ich habe auch genetflixt. Ich habe in letzter Zeit wenig Fantastisches auf dem Schirm. Und was unter anderem daran liegt, dass das, worauf ich mich schon ganz dolle freue, wie Mandalorian, da gibt es erst die erste Folge. Und dann will ich nicht gucken. Also dann will ich warten, bis mehr da ist, weil Woche für Woche werde ich einen Rappel kriegen, wenn ich warten muss, weil ich auch weiß, die erste Staffel hat mir so gefallen. Die zweite wird hoffentlich ähnlich gut.
Ja, wie früher, dass man jede Woche einschaltet.
Ja, genau. Kein Binge-Watching mehr. Und es gab vor einer Weile mal eine Serie auf Netflix, die ich super gut produziert fand, die allerdings auch keine deutsche Serie ist. Und das war Fluch von Haunted Hill. Spuk in Hill House. Und dazu gibt es jetzt quasi eine zweite Staffel, die allerdings als eigene Serie gewertet wird. Also eine zweite Serie, erste Staffel, aber von denselben Machern, mit denselben Schauspielern und so weiter und so fort. Ah, okay. Und das ist Spuk in Bly Manor.
Sind es auch die gleichen Figuren oder sind es nur die
gleichen Schauspieler? Nein, es sind nur gewisse Schauspieler tauchen halt in beiden Serien auf.
Ah, okay. So. Also es ist eher anthologisch.
Ja, es ist ähnlich wie bei...
Es gibt ein paar Verknüpfungen. Ähnlich wie ein Horror-Story, ne?
Genau, es ist ähnlich wie ein Horror-Story. Okay. So. Und das Ganze spielt, ich glaube, also es spielt in zwei Zeitaltern. Das ist immer so das Problem. Aber die Hauptgeschichte spielt so Ende der 2000er Jahre. Und da geht es darum, dass eine sich so ein Hochzeitspaar an so einem Kamin versammelt und die erzählen dann es wird eine Gespenstergeschichte erzählt und zwar von zwei Kindern. So. Und die erzählen wiederum eine Geschichte, die spielt 87.
Mhm.
Und da geht es darum, dass eine junge Frau aus Amerika nach England kommt, in die Nähe von London, da auf das Anwesen Bly Manor und dort soll sie quasi das Au-pair-Mädchen sein. Und sie ist auf diesem Anwesen, kommt an, ist erstmal total verliebt, alles schön romantisch und wirklich hübsch gemacht. Und auf diesem Anwesen, also ihr Onkel, der Onkel der Kinder schickt sie dorthin, gibt es diese beiden Kinder, das sind Flora und Miles. Und es gibt ein paar Angestellte. Es gibt einen Koch, es gibt eine Gärtnerin und es gibt eine Hausdame. So, und die Dame, die vorher sich um die Kinder gekümmert hat, ist verstorben. Und diese beiden Kinder sind so ein bisschen unheimlich. Also es kommen so, die Kleine spielt zum Beispiel total gerne mit Puppen. Sie bastelt auch Puppen und die versteckt sie überall auf dem Anwesen. Und die sehen schon so ein bisschen wie Voodoo-Puppen aus. Also keine hübschen Puppen mit langen Haaren, sondern so Strohpuppen mit einfachen Mitteln gemacht, zusammengebunden, wie bei Voodoo selbst. Und eine besondere Puppe wird abends immer unter eine Kommode gelegt und dorthin gelegt, damit sie nicht im Licht ist. Und wenn sie unter der Kommode ist, dann kommt sie auch nicht raus. Und nachts findet man plötzlich irgendwelche Schlammfußspuren überall. Und dann heißt es ja, die Kinder waren draußen, mitten in der Nacht. Und die Kinder, nein, wir haben geschlafen. Und der Junge ist manchmal so richtig erwachsen und flirtet dann auch mit diesem Au-pair. Und das auf eine Art und Weise, die fast schon, also die ist wirklich unheimlich. Die Kinder schaffen es tatsächlich so ein bisschen unheimlich zu sein. Ansonsten sind sie herzallerliebst, wohlerzogen.
Ungefähr.
Ich würde sagen, das Mädchen ist so 7 und der Junge ist so 9. Ist jetzt geschätzt, also das genaue Alter kenne ich leider nicht, aber so ungefähr. Aber da kommt dieser Junge und sagt, oh, ich möchte dir was ins Ohr flüstern. Und da hast du so einen kleinen 9-jährigen Rotzlöffel, ja? Der aber herzallerliebst ist. Und der streicht dir dann eine Strähne aus dem Gesicht. So auf eine Art und Weise, wo ich schon Gänsehaut kriege, ja? Es ist schon so ein bisschen... Ja, es ist unheimlich. Und die Kleine ist halt also wirklich zuckersüß, wie so eine kleine Prinzessin im Endeffekt. Aber die machen halt eben fiese Sachen. Da wird mal jemand im Schrank eingesperrt. Und es ist alles ein bisschen komisch. Und das Au-pair selber kommt auf diesen, also kam auch die Frage, warum sie diese Stelle überhaupt angenommen hat, so aus Amerika, weil sie eigentlich Lehrerin ist und viel bessere Jobaussichten woanders hätte, wovor sie denn wegläuft. Und man merkt relativ schnell, das passiert schon in den ersten 5 Minuten der ersten Folge, sie deckt alle Spiegel ab. Und jedes Mal, wenn sie in einen Spiegel guckt, sieht sie hinter sich einen Typen mit einer verspiegelten Brille und diese Brille leuchtet. Also als wenn aus den Spiegelgläsern Licht kommt. Und das ist auch immer so der einzige Schreckmoment eigentlich. Ne? Sie guckt in Waschbecken, wäscht sich das Gesicht, guckt hoch, ist natürlich ein Spiegelschrank. Und in diesem Spiegelschrank siehst du sie und hinter ihr diese Person. Und das immer so als Scare-Jump. Ansonsten hat diese Serie für mich eigentlich überhaupt nichts mit dem Vorgänger zu tun. Ich finde, technisch ist die bei Weitem nicht so gut gemacht. Also ich fand gerade die Kamerafahrten in Hill House... Fand ich großartig. In Bly Manor vermisse ich das ein bisschen. So richtig gruselig, also es ist irgendwo ein bisschen unheimlich, aber so richtig gruselig wird es halt nicht. Bis jetzt. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Ich werde trotzdem diese Serie zu Ende gucken. Ich bin gespannt, ob sie sich noch irgendwie anders entwickelt. Potenzial ist da, aber ich weiß immer noch nicht, wo das Ganze hingeht. Also man weiß bis zum Schluss nicht, wer ist jetzt eigentlich der Böse. Es tauchen auch irgendwo so Geistergestalten auf, die aber vielleicht gar nicht so geistig sind oder so gespenstisch sind, weil es könnte auch eine reale Person sein, die einfach nur ein bisschen Schrecken einjagen will. Und du weißt wirklich nicht, wer böse ist. Sind jetzt die Kinder die Bösen? Woher kommen diese Schlammspuren? Ist da wirklich irgendwas Unheimliches bei oder lässt sich das doch wissenschaftlich korrekt erklären? Es ist alles so...
Also ich kann das in Anführungsstrichen so ein bisschen auflösen, weil Steffi und ich haben es geguckt, also auch durch. Das, was du sagst, nehme ich einfach mal so auf und bestätige es. Es ist wirklich sehr gut produziert worden, die Qualität stimmt, Kameraführung ja, es ist anders. Spuk in Hill House fand ich großartig, war richtig gut und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, klar, gucken wir. Ne? Steffi fand jetzt Bleimänner zum Beispiel auch richtig gut. Das war eher so ihr Ding, es war nicht ganz so blutig, es war nicht so schnell, es war ein bisschen langsamer. Umso länger die Serie geht, umso weniger bin ich nachher durchgestiegen, was passiert, welche Person ist gerade in welchem Zustand, in welcher Zeit befinden wir uns gerade, warum sind Dinge, wie sie sind. Ja, also es wird nachher sehr holprig und das macht es sehr anstrengend. Und wenn du dann dazu auch noch lange Dialoge hast, die zwar die Stimmung unterstreichen, aber den Plot nicht voranbringen, war ja echt dicke Backen, ne?
Ja. Also, und du hast dann hinterher nochmal so Zeitsprünge, die gehen nochmal halt eben zurück. Also dann bist du nicht im Jahr 87, sondern früher, halt mit dem Hausmädchen davor. Und dann,
es wird noch mehr geben.
So, und dann wird's richtig schräg, weil gefühlt spielt das so in den 50er Jahren, so von der Aufmachung her, welche Autos die fahren. Aber irgendwo ist es doch 70er und also man verliert so ein bisschen dieses, wo sind wir gerade, in welchem Jahr? Oder wie viele Jahre sind wirklich vergangen? Weil die Kinder sind gefühlt immer gleich alt. Ja, also aber das Drumherum ändert sich. Ne? Also die Autos sind plötzlich 20 Jahre älter, aber die Kinder sind trotzdem immer noch gleich alt.
Du wirst nachher noch Sprünge haben ins 19. Jahrhundert.
Ja, oh, okay.
Mehrfach. Ja. Und du wirst nachher noch, ja, kleiner Spoiler, quasi in Ebenen haben, weil es gibt ja auch noch eine Geisterebene.
Okay, also es wird zumindest tatsächlich in eine Richtung gehen, die wirklich paranormal ist. Das finde ich gut.
Ja, das mit der Geisterebene, das ist wie gesagt ein kleiner Spoiler, aber das darf man auch in der ersten Folge schon vermuten, dass Geister da drin spielen.
Ja, aber wie gesagt, später geht das ein bisschen weg. Na, also in Folge, ab Folge 3, ab Folge 4 weiß man dann nicht, ist das jetzt wirklich ein Geist oder spielt da jemand nur Streiche. Ja. Also mal gucken, ich bin gespannt.
Also ich würde es nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also die Serie würdest du nicht empfehlen, ja.
Ich würde sie, kommt mir immer noch an, wer vor mir sitzt. Ne? Also ich würde es mir nicht empfehlen, sagen wir es mal so.
Also ja, aber so geht es mir gerade auch.
Naja, was heißt Action? Ich möchte, dass was passiert. Ja. Das heißt nicht unbedingt Action. Es geht mir nicht darum, dass man sich auf die Nase haut oder dass es explodiert.
Das meine ich auch nicht mit Action, aber...
Naja, ich möchte, dass was in der Geschichte passiert.
Ja. Ja.
Wir hatten auf Prime, also auf Amazon, hatten wir Little Fires Everywhere angefangen, die ja nun auch sehr gut bei den Kritikern ankam und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe irgendwie nach der zweiten Folge zu Steffi gesagt... total langweilig, weil ich kann dir sagen, das wird in der oder der Form irgendwie passieren.
Mhm.
Ja, aber es ist so nett verpackt und hin und her und das kannst du gar nicht wissen. Ich sag, nee, kann ich nicht wissen, aber mein Gefühl sagt mir es genau, das passiert und das macht es für mich langweilig.
Das Schema ja? F, ne?
So, und tatsächlich, es ist so passiert, wie ich gesagt habe und das dann halt eben irgendwie über 6 Folgen eine Stunde. In vielen Dialogen, ja, und dafür waren die Charaktere einfach nicht interessant genug, dass ich mir das ansehen möchte.
Ja, wie gesagt, Svenny ist auch so.
Ich glaube, da sind wir so für den Menschen, der vielleicht nicht so von Geschichten geprägt ist und rollenspielerisch halt viele Geschichten durchgelebt hat, der einfach eine interessante Geschichte haben möchte. Ich glaube, für den ist das in Ordnung. Aber ich glaube, umso mehr man Geschichten erlebt und erspielt, hat man dann eine andere Wahrnehmung.
Ja, ja, Grusel meine, ist nicht immer gleich Grusel, ne? Das ist auch noch so ein Punkt. Oder es gibt Sachen, die finde ich unheimlich, aber das heißt nicht, dass mich das wirklich gruselt.
Naja, es gibt ja auch verschiedene Arten. Das ist, ich bin zum Beispiel kein großer Fan der klassischen Horrorfilme, wie sie oft im Kino laufen, weil die meisten halt einfach nur auf irgendwelchen Jumpscares oder ähnlichem beruhen. Oder also es ist nicht wirklich gruselig, sondern es ist eher, ja, du sollst dich erschrecken. Es ist wie Geisterbahn.
Richtig. Das ist das, was mich auch immer total annervt. Es ist genauso wie wir streamen ja gerade donnerstags alle zwei Wochen The Last of Us Part 2. Mhm. Das ist auch so ein Spiel, wo es eigentlich in diese Horrorrichtung geht, ne? Weil du hast diese Pilzinfektion und die Menschen werden quasi zu Zombies und laufen durch die Gegend und versuchen alles zu töten, was irgendwie nicht infiziert ist im Gegensatz zu ihnen. Und da würde ich mich bei Weitem nicht gruseln, wenn ich das spiele, wenn nicht ständig irgendwo, wo vermeintlich die Musik aufhört, alles ist super, du hast alle Gegner besiegt und dann kletterst du irgendwo lang und kommst irgendwo an und in dem Moment fällt dich von hinten irgendwas an. Und ich erschrecke mich jedes Mal. Und dieses Spiel an sich hat für mich so einen Horror. Ich finde es unfassbar unheimlich, weil du als Hauptcharakter eine Frau bist. Du dich ständig bei deinen Gegnern von hinten anschleichst, du quasi diesen stillen Schlag machst und dabei immer sagst, ist gleich vorbei. Das finde ich viel gruseliger und viel horrormäßiger als irgendwelche pilzinfizierten Gegner, die auf dich zustürmen. Und der Horror darin liegt auch unter anderem, dass deine Gegner wirklich menschliche Wesen sind. Ne? Also da sind ja mehrere menschliche Gruppierungen, die sich halt eben bekämpfen und es wird halt tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen blutig und es geht zwar nicht Richtung Splatter, aber es ist schon arg. Und das zählt halt eben aufgrund dessen auch als Horrorspiel, ist aber nichts, was mich wirklich gruselt, bis auf diese Scare-Jumps und die nerven mich. Die nerven mich aber überall. Ich möchte mich gruseln, ich liebe Horror, ich möchte mich gruseln, ich möchte eine Gänsehaut haben, ich möchte dieses Prickeln spüren. Und wenn dann aber so ein Scare-Jump kommt, dann kriege ich wirklich Herzrasen, das tut schon weh. Und das, damit macht mir das alles kaputt.
Damit sind wir auch schon voll im Thema.
Ja.
Horror. Ja. Denn heute ist ja schließlich der gruseligste Tag im Jahr. Formationstag. Warte. Also.
Genau. Samhain.
Halloween, natürlich. Also, heute zufällig mit dem Reformationstag irgendwie zeitgleich. Und für viele ist es wahrscheinlich das gruseligste, dass sie heute nicht einkaufen können.
Oh mein Gott. Nur
in Norddeutschland.
Also, ja.
Und wir werden Montag alle verhungert sein. Mhm.
Ja, es wird schlimm. Ja,
sowieso.
Was macht ihr denn heute, Halloween, in Corona-Zeit und so weiter? Spielt ihr irgendwas Schönes?
Ich spiele ein Brettspiel. Das hat mit Halloween nichts zu tun.
Ich werde ganz gesittet mit ausreichend Abstand mit einer Freundin was essen gehen.
Gut.
Also wir haben gesagt, wir möchten noch ein bisschen die Gastronomie unterstützen, bevor alles zumachen muss. Und da ist es halt so, also wir gehen auch in ein Restaurant, wo alles gut abgesperrt ist, wo überall Plexiglas aufgestellt ist und so weiter und so fort. Und wir achten da halt schon so ein bisschen drauf. Und sie ist auch so eine Person, wir umarmen uns nicht zur Begrüßung oder so. Also wir achten wirklich auch ganz doll auf Mindestabstand und so weiter und so fort. Also im gesitteten Rahmen, wie es erlaubt ist, mit gutem Beispiel voran. Aber trotzdem halt ein bisschen unterstützend.
Ja, die Gastronomie hat da wirklich Sorgen und Probleme und Nöte. Jetzt dann vier Wochen lang nur zum Mitnehmen, das ist schon echt schwierig. Also wenn vorher schon mit Kellnern und Servicepersonal generell, auch Küchenpersonal schwierig war, weil man eben nur noch die Hälfte der Gäste reinlassen konnte, werden jetzt alle die Gastronomen bestraft, die sich an die Regeln gehalten haben, dafür, dass einige es nicht geschafft haben.
Es ist ja so, dass das eine ganze Kettenreaktion auslöst. Ne? Ich meine, der Gastronom, also oder auch die Künstler, die tun mir halt auch wirklich, wirklich leid. Ja.
Also das Problem,
aber alles, was halt dazugehört, das kommt ja auch noch. Gehen wir mal von den Konzerttechniken aus. Es sind ja nicht nur Künstler, es sind die Leute, die sonst ihre Grundstücke vermieten oder die Eventhallen. Die Leute, die dort putzen, die das Catering machen, die auch die beliefern, die Großmärkte, das ist so ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja. Und es gibt gute Konzepte und es ist immer noch nicht, sagen wir mal, nachgewiesen, dass das ein Multiplikator ist, der nennenswert ist, weil das, was im privaten Bereich passiert ist, ist einfach viel heftiger.
Ja. Ja. Ja, die Menschen, die auch, also es gibt ja auch ganz viele junge Menschen, die wollen gerne Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau lernen und können das momentan nicht, weil die Lehrstellen einfach nicht ausgeschrieben bzw. nicht besetzt werden, weil sich die Ausbilder das nicht mehr leisten können.
Richtig.
Ja.
Also das Problem ist auch, was Gastronomie angeht, die Gastronomie ist auch teilweise ein kleines bisschen daran schuld. Weil, ich sag jetzt ein kleines bisschen, weil diese Aufnahme der Personalien, der Leute, die irgendwo waren, nicht gut und nicht richtig gelaufen ist. Und gerade im Bereich von Kneipen gab es ja einige Razzien, die ganz mies ausgefallen sind. Es wurden gar keine Daten erhoben und sonst irgendwas. Und natürlich sind die Leute daran schuld, die irgendwo hingehen, sich hinsetzen, ihren Kaffee trinken und angeben, sie heißen Mickey Maus.
Ja.
Und Telefonnummer ist 12345. So, und das hat keiner kontrolliert oder oft nicht kontrolliert. Und das ist, deswegen sage ich, die Gastronomie ist ein kleines bisschen selbst dran schuld, weil sie es halt eben nicht geschafft haben, einen Weg zu finden, das vernünftig zu kontrollieren und zu dokumentieren. Und deswegen ist es halt gerade in der Gastronomie nur schwer möglich nachzuvollziehen, wer war wann da und wer hat eventuell irgendetwas übertragen, also an Krankheiten übertragen.
Da und deswegen, wurde aber auch von Gastronomen viel verlangt, was sie vielleicht gar nicht hätten leisten können oder gar nicht leisten können, weil wie willst du dann einen Gast dazu zwingen, seine richtigen Daten anzugeben?
Personalausweis vorzeigen.
Kannst du aber nicht verlangen. Hast du keine rechtliche Grundlage zu. Dazu hätten rechtliche Grundlagen geschafft werden müssen.
Ja,
genau. Eben. Du darfst nicht sagen, bitte Ausweis, ne? Und ich will das ja kontrollieren, darfst du nicht.
So, aber dein Hausrecht ist es zum Beispiel zu sagen, nur mit Corona-App. Das ist ja Hausrecht.
Ja, das schließt aber die Leute aus, die zum Beispiel kein Smartphone haben oder kein Telefon, auf dem diese App läuft.
Ist so. Es gibt ja auch Läden, die sagen, du trägst keine Maske, ich lass dich nicht rein. Ist mir scheißegal, ob du einen Attest hast oder nicht. Und das ist dein Hausrecht.
Eine Maske kann jeder tragen.
Jemand, der tatsächlich Probleme damit hat, die zu tragen, kann es nicht. Und gerade
sollte aber vielleicht auch nicht einkaufen gehen.
Nein, ich möchte bitte kurz ausreden. An dieser Stelle verweise ich auf alle Leute, die nicht hören können.
Ja.
Ja. Und damit hat sich das Thema erledigt. Ja.
Ist schwierig.
Deswegen.
Was die Kommunikation angeht, aber dafür gibt es ja auch Möglichkeiten.
Natürlich, aber diese sind halt eben nicht überall gegeben. Ne? So einige sagen auch,
bitte darauf, dass es nicht gut geregelt ist, richtig, aber dass es erstmal der vorgegebene Weg ist.
Genau.
Wir müssen alle irgendwie damit leben. Ja, es sind Emotionen da. Das bringt uns aber auch nicht weiter, jetzt darüber zu diskutieren.
Nee. Ja? Natürlich. So, und ich bin sowieso, ich bin ja dafür, Maske tragen und so weiter und so fort. Ne? Also ich bin für alle Maßnahmen. Ich finde es super, dass endlich auch wieder ein Lockdown kommt in der Form. Ich finde es nicht gut, dass alle drunter leiden müssen, selbst diejenigen, die sich vorbildlich verhalten haben. Siehe Kinos.
Siehe Kinos. Ist im Übrigen mein Stichwort, weil wir gehen nämlich heute Abend nochmal ins Kino.
So. Was für einen Horrorfilm guckst du dir an?
Ich gucke mir den 1978er Zombie Dawn of the Dead an.
Cool.
Klassiker. Ist wieder vom Index runtergenommen worden. Es gibt jetzt den Argento Cut, also der sogenannte Euro Cut. Müssten, glaube ich, die 178 Minuten sein. Ja. Und ich war vor ein paar Wochen schon mal im Delfinkino in Wolfsburg. Wo das halt auch stattfindet und fand das mehr als okay, wie die das halt mit den Regeln gemacht haben, weil die wirklich gesagt haben, zu zweit nebeneinander ist okay, wenn aus einem Haushalt und du musst es auch vorreservieren, wohlgemerkt. Ja? Und dann entweder die Sitzreihen daneben, zwei Sitzplätze frei oder halt eben vorne frei. Das heißt, der verbucht auch in der Regel irgendwie ein Drittel bis max die Hälfte vom ganzen Kinosaal. Ja.
Irgendwie muss er existieren.
Irgendwie muss er existieren und das ist für mich okay. Und es ist auch während des gesamten Betriebes auch am Platz Maskenpflicht. Also natürlich musst du einen Kompromiss eingehen, weil ich möchte was trinken, ich möchte was essen. Das ist auch okay. Ja. Aber ansonsten Maske auf. Ja. Und vorher unterstützen wir auch nochmal die Gastro und gehen nochmal lecker essen. So, und dann ist es auch erstmal vorbei.
Genau, und für alle, die sich das jetzt nicht trauen, die jetzt sagen, oh, essen gehen will ich jetzt nicht, ihr könnt es auch zum Mitnehmen ordern.
Ja, natürlich, auch, klar.
Ne? Fast alle Restaurants bieten das an.
Ja, aber das ist halt der Vorteil an der Gastro, die haben auch in diesem Lockdown die Möglichkeit, das zu machen,
ja.
Während alle Veranstalter keine Chancen haben. Und Kino auch keine Chancen hat. Und das finde ich, und gerade, oder Theater, gerade die Bereiche, wo es quasi gar keine Vorfälle gibt, die müssen mitschließen. Und das finde ich ist ein bisschen blöd. Die haben sowieso die Arschkarte. Also man merkt es ja auch an den Produktionen. Es wird so wenig produziert im Moment.
Ja, ich finde zum Beispiel auch doof, in die Kirche darf man, also ich möchte das jetzt keinen verbieten oder keinen abschwatzen, ne? Aber für mein Verständnis, warum darf ich kein gesittetes Konzert oder Kinofilm oder wie auch immer, warum das darf ich nicht, aber ich darf in die Kirche.
Also wo du auf einer Bank sitzt, ne? Wo du keine Maßeinheiten hast, à la so und so viel Platz nimmt ein Sitz ein. Ne?
Ich möchte das niemanden nehmen oder schlecht reden. Absolut nicht. Soll jeder bitte machen, wie er möchte. Aber das eine darf ich, das andere nicht. Und es ist aber für mich zumindest ist es sehr vergleichbar räumlich und von den Massen an Menschen.
Genau. Es geht ja auch nicht darum.
Kann man super übertragen.
Ja. Online. Und es geht ja auch nicht darum, den Gottesdienst zu verbieten. Es geht ja darum, das Kino zu erlauben. Ne? So.
Genau.
Man könnte das ja auch tatsächlich online übertragen, ne? Oder über andere Möglichkeiten. Also sei es Regionalsender, ja, für Menschen, die vielleicht kein Smartphone haben oder kein Internet. Es gibt da Möglichkeiten, ne? Oder auf einem großen Bildschirm nach draußen übertragen oder so. Dass man halt nicht drin sitzen muss.
Zum Beispiel.
Ja. Machen wir halt Open Air. Ist zwar ein bisschen schattig, aber ja gut, dann ziehe ich halt nur Dose an.
Ich verstehe aber natürlich, dass die Gesetzgebung halt eben auch sagt, wir wollen, wir können nicht alles verbieten, wir wollen auch gar nicht alles verbieten und wir versuchen das, was wirklich nicht lebensnotwendig ist und für viele ist Religion halt lebensnotwendig, versuchen wir das wirklich aufs Extremste zu minimieren und dann, ja, du kannst Filme auch zu Hause gucken. Verstehe ich schon. Mir geht es ja auch nicht darum, dass ich als Mensch ins Kino gehen will. Mir geht es darum, wie halt auch schon immer, dass ich dazu beitrage, dass neue Filme gemacht werden. Und dass halt eben auch Geld reinkommt, irgendwo reingespielt wird, damit gute weitere neue Filme produziert werden können. Und man merkt schon, dieses Jahr war echt mau. Es kommt so wenig Neues.
Hm.
Und das liegt halt unter anderem daran, dass Kinos so lange zu hatten.
Ja, auch Serien werden verzögert, alles verzögert sich.
Richtig, alles verzögert sich, alles wird irgendwann nachgedreht und dadurch, dass kein Geld eingespielt wird, ist natürlich auch weniger Geld da für die Produktion und entsprechend wird natürlich auch die Qualität ganz toll drunter leiden und das finde ich, das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Ne?
Ja, statt irgendwelche Fluglinien zu fördern, hätte man vielleicht sagen können, wir fördern mal die Solo-Selbstständigen, die Kulturschaffenden und ähnliches.
Ja.
Man darf ja gerne die Fluglinien und sowas fördern. Das ist ja völlig legitim. Das ist nur die Frage, ob es in dem Umfang hätte sein müssen.
Ja, ja? Verhältnismäßigkeit.
Genau. Ich finde es gut, dass sie Unterstützung kriegen, dass sie überleben, weil da hängen ja auch viel mehr Arbeitsplätze dran. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht oder weniger unterstützen muss.
Ja. Genau.
Ich kenne Betroffene aus dem Bereich der Fluglinien, die kriegen zum Beispiel Kurzarbeitergeld aufgestockt und sind dann effektiv bei 90% Lohn. Das finde ich okay, das freut mich für die. Wenn andere aber dementsprechend nichts oder fast nichts kriegen und gerade so überleben können, dann ist das in der Verhältnismäßigkeit einfach nicht in Ordnung.
Ja, ich denke da an Solo-Selbstständige, die Fördergelder beantragt haben, gar keine Einnahmen haben und diese Fördergelder nur für betriebliche Ausgaben verwenden dürfen. Ja, was sind denn betriebliche Ausgaben eines Solo-Selbstständigen, der Bühnenkünstler ist und keine Ahnung, Reisen zu Auftrittsorten oder ähnliches, Hotelkosten normalerweise als Betriebskosten hat und einfach essen und trinken möchte und wohnen und leben. Also
ja, nee, das ist, es ist gruselig. Und deswegen kommen wir auch mal wieder zurück zum Thema Grusel. Könnt ihr euch denn an das erste, an eure erste gruselige Begegnung erinnern?
Oh ja, ich war 4 oder 5 und mein Vater hat im Wohnzimmer einen Horrorfilm geguckt, nachts, und ich bin aufgewacht. Er hat mich nicht gehört, wie ich die Treppe runtergekommen bin und ich habe das gesehen. Es war ein Werwolf-Film in Schwarz-Weiß und das hat mich einige schlaflose Nächte und meine Eltern auch einige schlaflose Nächte gekostet.
Er hat aber nicht Wolfman geguckt, oder?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich hinterher Riesenangst vor Hunden und vor Wölfen hatte.
Okay. Ja, aber schwarz-weiß, da muss ich sofort an Wolfman denken.
Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe hab nur die Grunderinnerung.
Was war es bei dir, Matze?
Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber tatsächlich war es so ein bisschen ähnlich. mein Vater war ein großer oder ist immer noch ein großer Horrorfilm und da wir eine Videothek quasi um die Ecke hatten, hatten wir auch immer viel Stuff da. Und er hat das relativ locker genommen in der Form mit, naja, guck's dir mal an. Wir reden dann nachher drüber, ist ja fantastisch. Ne? So, es ist nur Unterhaltung, da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen. Mhm. Und schwupp, ist ja nur irgendwann ein Film. In der Nacht war dann der Bengel irgendwann quäkend unter der Bettdecke mit.
Komisch.
Komisch, wie das so passieren konnte. Ja, das war sehr spooky. Also ich erinnere mich noch, mit 13 Tanz der Teufel gesehen zu haben. Mhm. Was ein toller Film ist, aber ach, ich würde niemanden mit 13 zeigen.
Nein. Wie war es bei dir, Joe?
Ich habe mit 13 auch Tanz der Teufel geguckt. Also ja, es ist aber, also allgemein so Horrorfilme. Tanz der Teufel ging auch noch, ne? Oder sowas wie Braindead. Damals war es sogar noch auf dem Index. Also,
ja, Braindead ist aber eher Comedy.
Ja, natürlich. Aber erzähl das mal einem 13-jährigen Mädel. Ja? Meine erste Horror-Grusel-Begegnung war in einem Buch. Also ich habe als Kind, so habe ich ja schon mehrfach erzählt, super viel gelesen. Und ich habe dann irgendwie als 8-Jährige, 7-, 8-Jährige alle möglichen Gespenstergeschichten, die ich in Buchform finden konnte, irgendwo gekriegt. Mhm. Habe, die habe ich dann halt gelesen und waren einige wirklich tolle Sachen dabei. Vor allen Dingen fand ich immer die Sachen interessant, wo es um Geister ging, weil das in dem Sinne gar nicht so fantastisch war, weil ich halt aus diesem katholischen Milieu komme und da heißt es ja auch, nach dem Tod, die Seele wandert weiter, du lebst ewig, ne, und so weiter und so fort. Und als kleines Kind hat man halt eben auch daran geglaubt. Man lebt ewig weiter, ne? Es ist ja das ewige Leben. Was passiert denn mit den Geistern? Und was passiert, wenn, ne, gibt es wirklich eine Hölle? Und wenn ich nicht in den Himmel komme, wo komme ich denn dann hin? Und so weiter und so fort. Und diese Gespenstergeschichten haben da natürlich gut mit reingespielt. Ne? Da gehst du durch den Wald und siehst ein kleines Mädchen in einem weißen Gewand am Waldrand stehen.
Ah, Klassiker.
Klassiker.
Ich habe mit 7, glaube ich, war das Krabat gelesen. Das fand ich auch echt gruselig damals.
Oh, schöne Geschichte. Wirklich,
also wahrscheinlich hätte ich auch eher so 11, 12 sein sollen dafür, aber ich fand das echt gruselig. Und was ich so als 10-Jähriger hatte, das waren diese Gespenster-Comics, diese Gespenstergeschichten, ganz Geschichten. Großartig. Also die habe ich geliebt.
Ganz, ganz kurz, Gespenster- und Spukgeschichten. Ich war letztens bei meinem Vater und er gab mir 2 Einkaufskisten voll mit Gespenster- und Spukgeschichten-Comics.
Oh, cool. Ah,
großartig, ja.
Großartig. Ja, eines der ersten Bücher, die ich in meinem Leben, wo ich mich bewusst daran erinnere, die ich gelesen habe, ist Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler.
Das war jetzt nicht so gruselig.
Es war nicht gruselig, aber es ging um Gespenster. Ne? So, ja, und das ist, also das war meine erste Berührung mit Gespenstern. Ich war 5. Ja, also, aber das war so dieses, deswegen sind für mich Gespenstergeschichten gar nicht so fantastisch gewesen, weil es für mich viel zu nah an der Realität dran war. Und als Jugendliche kam dann tatsächlich so ein bisschen der Horror und dann war natürlich Splatter total in und so als Jugendliche vor allem hat man sich natürlich an die Sachen rangewagt, die nicht ganz so erlaubt waren. Also hat man natürlich auch Filme geguckt, die auf dem Index stehen, ne? Sofern man
schon Film ab 18.
Ja, genau sowas. Ne? Und das ist aber dann meistens Splatter. Und ich habe für mich festgestellt, richtig, richtig Horror ist für mich, wenn es ab 16 ist. Dann wird es für mich wirklich gruselig. Okay. Also mit Erschrecken und allem drumherum. Filme ab 18 sind oft Splatter. Und dann, das ist für mich dann schon kein, es löst in mir kein Horror aus, sondern eher ein müdes Gehen. Weil Hauptsache viel Blut und viel Gewalt und aber diese Andeutung, dieses klassische Hitchcock-Ding mit, du siehst nur, wie das Blut den Ablauf runterfließt, aber du hast die Tat gar nicht gesehen. Das finde ich, ist viel gruseliger als die eigentliche Tat.
Film. der erste Alien-Film, wo du das Alien ganz lange gar nicht siehst, sondern nur so in Andeutungen.
Richtig, richtig. Das ist Grusel. Das ist Grusel.
Das ist nicht mein Horror. Das ist mir irgendwie so, da fehlt mir was. Mhm. Das ist so, kommt da was? Ich hätte es ganz gerne. Ne? Das ist, bei Tanz der Teufel ist das eine ganze Zeit lang, ist das, da ist was, da kommt was, wir wissen nicht, was.
Ja.
Ne? Und dann werden die ersten besessen und dann hast du zumindest etwas Greifbares. Und das rundet es für mich ab. Ja. Hm. Aber ich bin noch kein Freund von dem ersten Alien. Ich weiß, der ist sehr beliebt, aber das ist nicht mein Lieblings-Alien. Also ich finde 2 zum Beispiel für mich besser.
Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich 1 und 3 relativ gut fand. 2 ist so, ja, ist okay. Die ganz neuen Sachen finde ich nicht so gut.
Ja, nee, also die Prometheus und so. Für mich hört Alien nach Teil 4 auf. Na, Alien besteht aus 4 Filmen und das war's. 5 und 6 gibt's nicht. Katastrophe. Mhm. Vor allen Dingen, weil sie damit die ganze Serie kaputt machen. Die ganze Reihe machen sie damit kaputt. Genau. Aber, und das ist halt der Knackpunkt eigentlich bei Alien oder das Besondere, du hast 4 Filme von 4 verschiedenen Regisseuren, die 4 verschiedene Genres bedienen.
Ja.
Also jeder Film ist eigentlich ein anderes Genre. Klar, als Oberbegriff kann man Horror stehen lassen oder Science Fiction stehen lassen, aber das eine ist eine Dystopie. Also das geht schon alles so in gewisse Riegen. Die sind echt teilweise auch makaber, weswegen ja auch Herr Geiger, wie auch immer, gerne auch in die Richtung des Makaberen geschoben wird mit seiner Kunst, ne, mit seiner Biomechanik. Ja. Und gut, er hat sowieso eine Ikone damit erschaffen. Ne? Also Alien ist besonders. Und Alien fand ich eben gerade deswegen gruselig oder so lange gruselig, wie man halt eben nicht wusste, was es ist. Weil solange man nicht weiß, was es ist, ist es auch nicht wissenschaftlich erklärbar. Punkt.
Das ist ja das Prinzip des 13. Kriegers, ne? Also warum das ist ja so diese Thematik, dass die Leute sich fürchten vor dem, was sie nicht kennen, vor den Leuten, die sie überfallen. Und sozusagen dieses Licht ins Dunkel leuchten, das quasi den Horror dann irgendwann aufhebt. Ne?
Genau.
Also, dass man sozusagen, sobald man weiß, was einen bedroht, ist es nicht mehr unheimlich.
Und vor allen Dingen betrifft das ja auch ganz doll unsere Urängste. Also geh mal in einen Kellerraum, ja, in so einen ganz simplen, normalen Kellerraum, stell dich mit dem Rücken zur Tür und mach das Licht aus. Und dann warten wir mal ab, wie lange du durchhältst. Solange das Licht an ist, siehst du ja alles. Aber sobald du es nicht siehst und du hörst hier ein Rascheln und da ein Rascheln, dann werden so diese Urängste halt eben auch angesprochen. Ne? Mhm. Und dann kommt vielleicht mal so ein Lufthauch und dann stellen sich die Nackenhaare auf. Und das ist dieses Unbekannte macht halt, oder das, was du nicht sehen kannst. Ne? Ich glaube, das, was ich mit eigenen Augen sehe, das macht es halt gruselig. Und das macht für mich den Horror aus.
Eine der schlimmsten persönlichen Erfahrungen, die ich dahingehend gemacht hatte, war in meinem Zimmer damals als Jugendlicher, war ich, weiß ich nicht, 13 oder so. Und ich lag in meinem Bett und ich hörte nur so ein Klick, Klick, immer so ein seltsames Geräusch. Und irgendwann fiel etwas auf mich. Das war das Poster, das sich langsam mit dem Kleber von der Wand gelöst hat. Und ich, also jeder, der das schon mal erlebt hat, kann wahrscheinlich bestätigen, dass das eine der unheimlichsten Erfahrungen ist, die man machen kann. Weil du hast so ein kratzendes, so ein schabendes Geräusch, das immer wieder kommt. Und irgendwann fällt etwas auf dich drauf. Und das ist dann so. Das war.
Ich habe sowas Ähnliches. Und zwar, also ich war allein zu Hause und wir wohnten damals einfach in einem alten Haus. Und ich lag im Bett und irgendwann wurde ich im Grunde genommen wach, weil ich mal auf Toilette musste, habe mich wieder hingelegt und dann hörst du auf einmal die Uhr ticken und dann auf einmal raschel, 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 raschel. Ja. Aber in den Wänden aufgestanden. Ich habe gesucht. Ich habe total Schiss gehabt, aber ich wusste dann doch irgendwann wissen. Also seitdem kann ich mich in sehr viele Horror-Szenarien sehr gut versetzen, weil ich echt Angst hatte. Und ich habe tatsächlich diese Nacht nicht geschlafen, weil das hörte nicht auf. Boah. Und ich habe dann auch die nächsten Nächte dann tatsächlich bei meiner Mutter im Bett geschlafen. Ja. am Wochenende war mein Vater dann wieder da und dann haben wir das Rätsel aufgedeckt. Vögel haben quasi von außen nach innen sich so in dieser alten Hausfassade, in diesem Lehmbau, das aufgepult und haben da ihre Nester reingebaut. Ja. Und die waren halt nachts aktiv. Und das war quasi so an der Wand zu meinem Zimmer.
Ja. Ja, es ist ja so diese Sache, wie wird Spannung im Prinzip erzeugt? Und Spannung erzeugt man ja im Prinzip durch das, was nicht bekannt ist. Das funktioniert ja auch in Filmen, in Computerspielen. Was für mich manchmal die Herausforderung ist, ist das am Rollenspieltisch zum Beispiel zu machen. Das finde ich interessant. Wie baut man wirklich Horror am Rollenspieltisch auf?
Ich finde, es ist ein Weg zu zeigen, da ist etwas, dann ist es weg. Dann kann man nämlich gut zeigen, oder dann kann man die Angst ein bisschen plastischer darstellen. Das ist in einigen Horrorfilmen, wenn es um irgendwelche größeren Viecher geht oder irgendwelche Gestalten, Monster, wie auch immer, dann sieht man am Anfang, wie irgendetwas Großes, irgendetwas Schlimmes macht. Dann war das quasi für den Zuschauer der Einblick in, da ist etwas Böses. Und wenn dann die eigentliche Hauptfigur dann irgendwelche Dinge macht und die Geschichte sich entwickelt, dann weiß der Zuschauer, da könnte dieses böse Monster kommen. Und dann hast du den Grusel so ein bisschen im Nacken. Ähnlich würde ich es auch im Rollenspiel machen. Oder man könnte halt zeigen, da ist jetzt meinetwegen der NSC, mit denen haben wir jetzt eben geredet und dann kommt man irgendwie eine Stunde später wieder hin. Der NSC sitzt da immer noch, aber der Kopf liegt einen Meter daneben. Und der wurde abgerissen. Ja, dann kriege ich schon Angst.
Ja gut, aber das ist ja Angst ums Leib und Leben. Also was ich viel spannender finde, sind dann Szenen, in denen, keine Ahnung, du mit jemandem redest und dich mit dem unterhältst, gehst weg und später erzählst du einem anderen, ach so, ja, ich habe ja auch schon den und den gefragt und dann sagt er, wie, der ist doch seit 10 Jahren schon tot? Wie hast du den gefragt? Ja. So.
Das ist natürlich wieder eine andere Art von Horror. Ne?
Ja, dieses schlagartige jemanden in eine andere Realität versetzen.
Ja, genau. Habt ihr irgendein Lieblingsrollenspiel für Horror oder irgendein Setting, das ihr am liebsten benutzt? Ich meine, Klassiker wäre ja irgendwie auch Cthulhu, aber habt ihr auch andere Sachen, die ihr dafür nutzt? Irgendwelche Horrorrollenspiele, die ihr gerne spielt oder wo ihr die immer gerne ausprobieren würdet?
Würden vielleicht so Klassiker wie In Nomine Satanis zum Beispiel. Ist ja nun prädestiniert dafür. Demnächst kommt ja noch Bäsen raus. Das ist ja auch eher wieder Schwedenhorror. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ansonsten bin ich der Meinung, dass man in so gut wie jedem Setting halt auch einfach schönen Horror einbauen kann. Also selbst, ich erinnere mich, dass wir selbst zu DSA-Zeiten schöne Horror-Movies gemacht haben, weil du hast ja nun alles, du hast einfach vieles, was das bedient in der Welt. Damit kannst du einfach schön was aufziehen. Ne? Ich erinnere mich dann noch, dass man sich vor irgendwelchen Kreaturen tatsächlich versteckt hatte in Schrank unterm Bett oder keine Ahnung was, ja, auf dem Schrank. Und dann hat der Schrank angefangen zu drücken und dann hast du eigentlich gar nicht mehr Angst in dem Moment vor dem Viech gehabt, wovor du dich versteckt hattest, sondern weil oben der andere Kamerad sich auf den Schrank geworfen hat und dann hast du Angst, dass der Schrank zusammenbricht und dass dann beide dran sind, ja. Weil du wusstest, dir war nicht klar, schaffen wir das gegen diesen Ghoul, ja, der gerade irgendwie Leute gefressen hat? Ja, also ich glaube, das ist systemunabhängig. Das ist schön ist natürlich, wenn die Stimmung dazu passt.
Das ist es halt, ne? Also ich finde auch, Stimmung muss passen und es ist für mich total systemunabhängig. Viele verbinden damit ja Cthulhu, Horror ist Cthulhu. Und wenn man sich jetzt heute die Geschichten von Lovecraft durchliest, dann sind die ja eigentlich überhaupt nicht mehr so gruselig. Und dann liest du irgendwas und er beschreibt halt, wie eine Person wahnsinnig wird und du denkst dir, warum? Das, was der gerade widerfahren ist, ist ja bei weitem nicht so schlimm, dass man wahnsinnig wird deswegen. Das war vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren vielleicht mal anders, aber heute ist das so, man ist so abgehärtet. Also Lovecraft ist tatsächlich jemand, der mit der Zeit, finde ich, an Grusel auch verloren hat. Und ich habe, also Svenny liest oder hat eine Zeit lang jetzt Lovecraft gelesen und der hat es dann wirklich auch zur Seite gelegt und hat dann gesagt, nee, also als Jugendlichen hätte ich das vielleicht super gefunden, aber jetzt, heute als Erwachsener, bei den Filmen, die ich kenne, nee. Dass man das im Rollenspiel natürlich entsprechend anders anpasst und es ist auch immer eine Spielleitersache, es ist eine Geschichte, aber für mich ist fast egal, was ich irgendwie über Cthulhu mitkriege, wobei bei den Games geben sie sich Mühe. Es ist aber oft so, dass ich mir das nur schwer vorstellen kann und mir denke, nee, das finde ich auch gar nicht so cool. Ja, der wird wahnsinnig, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Also ich an seiner Stelle hätte was ganz anderes gemacht und ich würde nicht den Verstand verlieren. So. Aber das ist halt vielleicht auch mein persönliches Ding. Und ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch einfach nicht die richtigen Erfahrungen bisher gemacht. Das ist halt genau der Punkt. Ne? Also ich habe vielleicht nicht den richtigen Spielleiter bisher gehabt oder nicht das richtige Umfeld gehabt oder so.
Ich erinnere mich da an unsere 50er Jahre, Abenteuer, das wir gespielt haben.
Da hast du das ja zum Beispiel total toll gemacht, indem du zum Beispiel die Musik gewechselt hast. Das war so, bei dir war das tatsächlich mal so ein bisschen was anderes, aber das war ja auch nicht Standard Cthulhu und wir haben das ja auch nicht wirklich bis zum Ende, also wir haben ja quasi aufgehört, als es anfing, richtig gruselig zu werden. Aber dieses, du hast die Musik gewechselt, ne, und da hat man schon gemerkt, oh, plötzlich ändert sich das Setting. Ne, vorher war das so 50er-Jahre-Musik und wir trinken hier unsere Milkshakes, essen unsere Burger, alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann wechselte die Musik und dann wurde es unheimlich. Damit hast du ja schon versucht, so ein bisschen Immersion in das Ganze reinzubringen. Das war nicht schlecht.
Ja,
aber
Immersion ist, glaube ich, das Stichwort, ne? Also, dass man halt...
Richtig, das ist super wichtig, gerade bei Horror. Und das ist auch der Grund, ne? Wir haben ja uns zum Beispiel auch gefragt, hey, hier, ne, streamen wir heute mit Verkleidung? Ja, Tageslicht, Halloween, also kann man auch lassen, ne? So, weil... Hätten wir es jetzt 22 Uhr abends, dämmerlicht, die richtige Beleuchtung, Kerzenschein, dann wäre es was anderes. Ne? Aber so.
Klar. Und tot geschminkt oder so.
Zum Beispiel. Ne?
Ja.
Habt ihr einen Lieblingshorrorfilm oder sowas? Oder irgendwie eine Empfehlung? Vielleicht kriegt man ja dann noch das ein oder andere Schätzchen raus.
Also, ich empfehle Marian. Die Serie Marian. Die ist wirklich. Wirklich gut gemacht.
Da muss ich dir sagen, haben wir auch gesehen. Und die war am Anfang, ich glaube, die ersten drei Folgen, habe ich gesagt, Alter, wie geil. Was ist das denn hier für. Ne? Also da habe ich mich auch wirklich gegruselt.
Ja.
Und danach nahm das rapide für mich ab und wurde nur noch schlechter.
Oh nee, ich finde, am Ende wird es wieder noch mal ein bisschen besser. Also Marianne war eines der besten Horrorserien, die wir je gesehen haben. Also das fand ich, oder halt eben Fluch im Hill House. Aber da ist, also wie gesagt, da finde ich die Kamerafahrten so geil. Also technisch ist der so unfassbar gut gemacht, beziehungsweise die Serie ist so gut gemacht. Horror.
Also für mich
macht mal weiter, ich überlege ein bisschen.
Ja, für mich persönlich, also einer meiner Lieblingshorrorfilme ist Shining. Den finde ich großartig. Das ist ein Klassiker und das ist auch einer, den ich immer wieder gut gucken kann. Also ich finde, der hat halt gar nicht so diesen Brachialhorror, sondern das ist ganz oft so dieses Unheimliche, was man da so hat. Also dieses langsame Wahnsinnigwerden von Jack und das ist halt, ne, also wie sie so langsam den Verstand verlieren sozusagen. Das finde ich großartig. Und natürlich der Klassiker, die gruseligen Zwillingsmädchen.
Da drin. Wo du jetzt bei Stephen King angekommen bist, ich habe gestern, als wir das Thema so ein bisschen wo wir über das Thema gesprochen haben, habe ich überlegt, oh, mein Einstieg in den richtigen Horror, der war dann tatsächlich auch so mit 12, 13. Ich habe Stephen Kings S und Stephen Kings Friedhof der Kuschel. Und also Stephen King ist für mich der Einstieg in den richtigen Horror, ne? Nicht in diese Kindergruselgeschichten, sondern in den richtigen Horror.
In den richtigen Horror, genau.
Weil das sind ja auch Bücher, die sind ja definitiv für Erwachsene geschrieben.
Ja.
Gerade S. S ist ja also die erste Verfilmung ist ja wirklich harmlos. Auch wenn es einen großartigen Pennywise beinhaltet.
Perfekt, ja.
Ja, die zweite Verfilmung, also die neue jetzt, haben sie ja schon mal so ein bisschen anders gemacht, aber auch die fängt nicht das ein, was das Buch macht. Und scheißt auf alle Filme dieser Welt, lest das. Es ist, das ist Grusel, das ist Horror.
Ja.
King, aber King gelesen.
Hat, ja, King ist großartig, was das angeht. Das war auch einer meiner Einstiege in den richtigen Horror. Mein Vater war ein riesiger Stephen King-Fan und hat eine im Prinzip komplette Sammlung gehabt. Und da habe ich natürlich auch mitgelesen dann.
Ja, und Friedhof der Kuscheltiere genauso. Also allgemein viele, viele King-Bücher, gerade die aus den 80ern. Boah, richtig gut. Ja. 80er, 90er war King echt. Bitte?
Ich bin überhaupt kein King-Fan. Also es gibt gute Filme von ihm, es gibt gute Geschichten von ihm, ja, möchte ich absolut sagen. Aber viele Dinge sind einfach viel zu lang. Der Typ kommt nicht auf den Punkt.
Wie viel hast du von ihm gelesen?
Ich habe viele Sachen versucht und ich kann es vergessen. Ist okay. Nicht mein Ding. Ich habe nachher Hörbücher gehört. Beispiel Der dunkle Turm habe ich mir als Hörbuch reingezogen. Grausam. Grausam.
So gut.
Absolut.
So gut. Das ist so eine tolle Reihe. Also
aber auch die ganze Geschichte, wo ich mir sage, was wollte der da tun? Ja, also ich fand das am Anfang richtig gut und dachte mir, boah, was das wohl wird. Und dann wurde es was und ich dachte mir,
und weg ist Matze.
Weg ist Matze. Ja, dann machen wir einfach mal weiter und warten, bis er wieder da ist.
Wir kriegen gerade eine Frage in den Chat rein. Shandura fragt, wie stehen wir zum Film Chucky die Mörderpuppe? Chucky. Oh, Chucky.
Ja.
Ist ja auch so ein klassisches, eine Puppe erwacht zum Leben und wird böse. Hm. Gibt's ja auch in diversen Gruselformaten von Kindergeschichte
Annabelle.
Bis Horror. Annabelle. Schöne, aber später.
Wenn man Puppenhorror mag, dann bevorzuge ich Annabelle zu Chucky.
Definitiv. Chucky
ist ein Klassiker. Ist, finde ich, witzig eher als gruselig, aber.
Genau.
Chucky ist eher Horror-Comedy heutzutage. Ja. Früher war das ein bisschen spooky. Ja. Ja, war halt im Grunde genommen auf der Slasher-Welle der 80er, 90er.
Da ist genau.
Das nicht reingepasst. Das passte halt in diese Sparte des Freddy Krueger, Halloween und so weiter und so fort.
Aber Halloween ist nochmal anders. Halloween ist nochmal anders.
Aber die Welle, das waren diese Horrorwelle, das waren diese großen, die da hatten. Ja. Chucky hat halt diese eigene Nuance, weil es halt diese freche, kleine Kinderpuppe ist. Ja.
Allgemein finde ich Puppen gruselig. Ich finde Puppen richtig gruselig.
Absolut. Ja,
auch heute. Du kommst in so ein Hotelzimmer und dann siehst du auf einem Bett zwei kleine Puppen. Boah, ich will raus. Oh. Das ist für mich Horror.
Gleich nach Clowns.
Ja, naja, Clowns ist nochmal eine andere Geschichte. Kommt drauf an, wie, ne? Aber so ein Pennywise. Also, wie gesagt, es hat mich echt geprägt. Das hat mich wirklich geprägt.
Pennywise finde ich schlimm und gruselig, aber ich finde auch ganz normale Clowns eher auf eine ganz andere Art und Weise gruselig. Also so eher so im Bereich Cringe, würde ich sagen.
Ja, genau.
Also nicht Fringe, sondern Cringe.
Ja.
Ja.
Habt ihr die Insidious-Filme gesehen?
Nein.
Ich überlege.
Insidious ist halt im Grunde genommen Geisterjäger auf gut gemacht, spooky.
Ja, okay.
Ja, also okay. Da sterben Menschen, ja, aber es ist eher das Ding, wie sie sterben. Das ist nicht blutig oder so. Ne? Also die werden halt eher gehetzt oder wie auch immer. Und es passieren zwischendrin auch noch schlimme Dinge, also auf menschlicher Ebene. Mhm. Und du siehst, dass die Charaktere, die Geschichten mit den Geistern erleben, auch einfach privat nicht mehr klarkommen, weil sie das so erleben. Aber die Hauptdarstellerin hat zum Beispiel einfach ein Talent oder eine Gabe mit den Geistern, das zu erspüren und so weiter. Und deshalb macht sie das halt eben weiter. Das tut ihr aber nicht gut. Ja? Das sind gut gemachte Filme.
Ja, zurück zu Halloween. Halloween, der erste. Ja. Wahnsinn.
Maske tragen, Kontakte halbieren.
Ja.
Ja, kann man auch so sehen. Ja. Die Vieles hat natürlich die Musik auch ausgemacht. Also dieser Film hat ja Geschichte geschrieben bis zum geht nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum mir zum Beispiel diese Neuverfilmung so richtig gut gefallen hat, weil sie das als quasi eine Hommage an den ersten Teil. Hm. Und das ist schon besonders. Das ist natürlich auch ein prägender Film. Und auch noch namensgebend, ne? So als Halloween. Mike Myers, ja, der da so durch die Gegend rennt und ohne Hintergedanken, ohne Skrupel, ohne alles, Messer in die Hand und kein Ton. Der sagt nicht ein Wort.
Ja.
Du weißt, und das ist, glaube ich, auch das, was so den Grusel dort am meisten ausmacht, du weißt seine Beweggründe nicht. Warum macht er das? Und das kriegst du auch nicht raus, das erfährst du nicht. Also, ist schon cool.
Ja, es gibt schon viele Hinweise, die das erklären könnten, wo man sich hinhangelt.
Aber er sagt es nicht.
Nein, er macht es nicht.
Ja. Also er sagt es nicht. Er sagt nicht, warum er das getan hat, weil er nicht ein einziges Wort von sich gibt. So.
Ja.
Shandua schreibt auch gerade, ich finde, dass Musik den Horror ausmacht. Das ist genau der Punkt. Ich erschrecke mich ganz oft, also Scare-Jumps halt, es kommt sofort und aber auch diese Vorbereitung. Man hört bedrohliche Musik, sie baut sich langsam auf, sie wird immer spannender, immer spannender, immer spannender. Dann hört sie auf. Und du denkst, und dann weiß man, oh, es ist vorbei, ne? Das sollte was kommen, aber es passiert nicht. Dann ist es vorbei, alles gut. Ich entspanne mich und dann passiert es. Und ich bin, wie gesagt, ne, Fingernägel, ich kralle irgendwo an der Decke fest und also Horror, wenn du einen Horrorfilm machen willst, der gut werden soll, musst du einen guten Tontechniker haben.
Ja.
Und einen guten Tondesigner. Hast du den nicht, dann kann der Film noch so gut sein, der Horror wird nicht rüberkommen, wenn die Musik nicht stimmt.
Ich erinnere mich da immer noch gerne an Tanz der Teufel 1. Die Musik hat einen essentiellen Teil ausgemacht, dass das so gruselig war. Das hat einfach gepasst. Das hat viele Sachen wettgemacht, die nicht gut bei dem Film waren, weil nun mal die Produktionskosten ja auch eher auf B-Movie-Niveau waren.
Ja, das ist halt leider so.
Ja. Ich habe jetzt gerade Ratchet angefangen. Das ist jetzt nicht ganz Horror, aber es ist halt teilweise weird. Also es hat halt eher so dieses, du siehst halt, wie die Leute intrigieren. Und du siehst halt, wie die Leute ins Verderben laufen quasi.
Es ist schon eine Art Horror.
Ja.
Ich habe das auch, hat mir gut gefallen.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja, die Anfangsszene sollte dir am besten gefallen haben.
Gibt vieles. Hast du es schon zu Ende gesehen?
Nein. Wir gucken es gerade gemeinsam und deswegen
haben
wir nicht zu Ende gesehen.
Ja, wir haben es noch nicht angefangen. Es ist quasi auf der Watchlist, aber da sind wir wieder beim Thema Pile of Shame.
Es ist saugut.
Ich habe noch keine Vorstellung davon. Was, weil wir es vorhin kurz hatten, so Thema Puppen. Eine Horrorreihe, ich sag jetzt extra Reihe, weil sie aus verschiedenen Reihen eigentlich besteht, ist das rund um Conjuring. Also du hast Conjuring 1, 2, 3, noch nicht 3, vielleicht bald 3, wie auch immer. Dann hast du Annabelle 1 bis 3, dann ist noch The Nun mit dabei. Dann, was gehört noch dazu? Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die finde ich hier richtig gut. Die ist auch richtig schön gemacht, sehr stimmungsvoll, sehr besonders. Und Svenny schreibt gerade in den Chat, es gibt auch Horrorfilme, die ohne Musik funktionieren. Da hat er vollkommen
recht.
Da habe ich nämlich nicht dran gedacht, diese ganzen Found Footage, die wirklich so tatsächlich die Realität widerspiegeln. Weil, wenn du dich da draußen irgendwo bewegst, hörst du ja auch keine Musik. Wo das soll richtig, die auch herkommen? Ja. Es sei denn, du hast ein iPod irgendwas dabei, ja, so. Aber auch da kommt es auf den Sound an. Ne? Knistern, knirschen. Also es muss nicht Musik sein, es ist oft der Ton. Also es kommt trotzdem auf den Ton an. Ne? Mhm. So. Irgendwelches Geheul, Wolfsgeheul, Knarzen der Bäume, irgendwas. Ne? Was das Ganze nochmal gruseliger macht oder zumindest den Grusel verstärkt.
Da hatte ich auch mal was, da habe ich bei einem Freund ein Computerspiel gespielt, das war relativ harmlos, das war, jedenfalls gab es auch so einen Soundeffekt, immer wenn dir einer gestorben ist und im englischen Original war, also im Deutschen war es tot, aber im englischen Original, das wusste ich nicht, was so leise geflüstert, Death, ja, so richtig fies und der hatte ein Dolby Surround System, das wusste ich auch nicht und dann kam immer irgendwo aus der Ecke, Death. Dachte ich auch, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Will mich einer verarschen? Will mich einer reinlegen? Ja, das war schon
gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor sehr, sehr langer Zeit auf der PlayStation 1 damals beim Kumpel gespielt haben und der Vater war ein HiFi-Fan. Das heißt, er hatte damals tatsächlich schon eine teure Dolby-Anlage und also auch die restliche Anlage war einfach sehr, sehr hochwertig, hatte eine Leinwand dazu. Das heißt, wir haben auch auf der Leinwand Resident Evil gespielt. Wir kannten das noch nicht. Ne? Es war dunkel. Wir haben in einem alten Kaminzimmer gespielt. Das war da halt eben so eingebaut. Es flackerte hinten dran nur das Kaminfeuer. Ja? Und es war stürmisch draußen. Und dann gibt es diese eine Szene, du gehst einen Gang entlang, gehst an einer Fensterscheibe entlang und dann kommt eine Sequenz. Und da kommen dann so zwei Zombie-Hunde in diesen Gang reingesprungen mit zersplitterndem Glas und schnell. Ja? Das Pad war danach kaputt. das war total neu. Sowas damals, ja. Das war auch gut gemacht. Und alles, was da so in diesem Rahmen, ich habe mich so derbs verjagt. Ich glaube, mein Kumpel hat sich mehr verjagt, weil ich das gemacht habe. Er ist vom Stuhl gekippt. Und wir saßen da sind natürlich im Spiel auch noch krepiert, logisch. Also danach musste ich erstmal eine rauchen gehen damals.
So, ich von mir gibt es sowas ja sogar zum Nachgucken. Ich habe es gerade in den Chat gepostet.
Okay.
Wir haben, ich weiß, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich sitze mit Svenji im Mediamarkt und wir gucken, so ein Horrorspiel, irgendwas, was wir zusammen spielen, streamen können und so weiter und so fort. Gucken wir mal, was gibt es denn da so? Und finden ein Spiel, Kolat, Uralgebirge, Schneewinter, super. Klingt gut. Gekauft. 20 € hat es gekostet. Nehmen wir mit. Irgendwann 3 Wochen später, komm, streamen wir heute. Ja, das war auch schon mittlerweile eine Weile her, hatte ich noch rote Haare. Ich mache für Instagram Foto fertig und gucke, du Schatz, das Spiel ist ab 12. So viel zum Thema Horror und Grusel.
Tja.
Dachte ich, naja gut, egal. Jetzt haben wir es angekündigt, dass wir es machen werden. Wir spielen es einfach mal. So, du fängst an, Schneegestöber, rennst durch die Gegend, Schneegestöber. Du weißt nicht, ob du jetzt nach rechts, nach links irgendwo hin musst, weil Schneegestöber und du siehst außer Schnee nichts. Irgendwann landest du im Uralgebirge, also findest dann tatsächlich deinen Weg. Um dich herum Wald und Schnee und noch mehr Wald und noch mehr Schnee. Und mit Kopfhörern auf hörst du halt das Knarzen der Bäume. Ansonsten nichts. Hin und wieder mal ein Windhauch, hin und wieder mal ein Wolfsgeheul irgendwo in weiter Ferne. Und so bewegst du dich 2 Stunden durch dieses Uralgebirge und versuchst herauszufinden, was passiert ist. In der Hand hast du eine Karte und einen Kompass. Und dann gehst du da irgendwo lang und merkst halt schon, irgendwas passiert. Also du hast schon im Gefühl, gleich passiert irgendwas. Nach 2 Stunden endlich, ja? Und die Bäume knarzen. Und ich sag dann noch so, ich glaube, ne, habe ich schon mal gesagt, dass ich ein Schisser bin? Svenji neben mir, ach was. Und dann werde ich von so einer, also dann fängt erstmal an, der Kompass durchzudrehen und ich werde von einer brennenden Person überholt. Ich habe so aufgeschrien. Ich habe mich so dermaßen verjagt. Das war unglaublich, ja. Und dann saß ich da nur, das Spiel ist ab 12. Nein, ab 12. Also man kann auch Spiele ab 12 machen, die Horror sind. Weil du siehst nicht, wie ich dann schwer, also ich war dann tot. Ja, stand dann, du bist tot. Ich habe nicht verstanden, warum. Du hast auch nicht gesehen, wie du gestorben bist oder so, ne? Deswegen auch kein Horror in dem Sinne. Also nichts, was FSK 16 rechtfertigen würde, weil du siehst auch kein Blut. Also ja, man kann auch mit 12 Horror machen. Oder für ab 12 Horror machen. Und ey, also unfassbar. Ich hab's, wie gesagt, man kann sich das kleine Video angucken. Das hat irgendwie 20 Sekunden oder 30 Sekunden kann man sich mal angucken. Kann man mal sehen, wie ich Pipi in den Augen hab.
Ja, Horror ist halt eine persönliche Empfindung und ich glaube, das macht es auch immer wieder schwierig für alle anderen.
Ja.
Genau. Es ist halt schwer zu unterscheiden. Es ist auch das, was es am Spieltisch herausfordernd macht. Was ist für jemanden gruselig? Was ist vielleicht für jemanden zu gruselig? Ne? Was ist vielleicht Also es mag ja sein, dass wenn ich jetzt euch beide am Tisch hätte, dass ich einen von euch beiden total erschrecke, weil es gerade total triggert und der andere lächelt das müde weg. Mhm. So.
Ja, das also, kann das gut halt sein.
Es passiert halt immer wieder mal, ne? Je nachdem, was man halt auch gerade guckt. Es ist ja genauso, wie wenn man als Kind irgendwelche Horrorgeschichten guckt. Ne? Die einen können hinterher nicht schlafen und die anderen sagen, boah, geil, ich will mehr. Wenn Svenny das auch mal so erzählt, die ersten Filme, die er gesehen hat, im zarten Alter von 7 Jahren oder so, war American Werewolf, Nacht der reitenden Leichen und irgendein Film, wo eine Frau nackt unter der Dusche zu sehen war. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Und da meinte er, und das war die erste Stelle, wo er die Augen zugemacht hat. Die nackte Frau unter der Dusche, so als 7-Jähriger.
Darf ich nicht gruselig. Sehen.
Genau, darf ich nicht sehen. Genau, ne? Ja. So. Und alles andere hat er natürlich mitgenommen und war überhaupt kein Thema. Aber auch schöne Filme, ne? Geh niemals ab vom Weg. Aber spielt halt auch mit den Urängsten, ne? Also gerade das, was so mit Urängsten wirklich spielt, wenn das auch noch gut gemacht ist. Mhm. Bei Kohl hat ja auch, du bist allein im Nirgendwo. Ganz allein. Niemand ist da. Du bist einsam. Du kannst niemanden um Hilfe bitten, niemand, der dir sagt, wo du hin musst, niemand, der dir irgendwas erklärt. Das ist halt auch eine Urangst, ne? So. Belmondo der Profi war.
Ah ja.
Also es ist halt auch so, wie er sagt, nichts triggert ja bei jedem gleich. Wenn ich jetzt diese ganzen Spinnen- und Insektenfilme sehe, ne? Die konnte ich als Kind sehen und habe das nicht verstanden, warum man sich vor so etwas Grusel, schockt oder Angst hat. Das habe ich irgendwie nie verstehen können.
Ne? Arachnophobie und so, ne?
Ja. Ja, genau, genau. Ja, also das war mir, verstehe ich, natürlich verstehe ich, dass man vor Tieren Angst hat oder wenn jetzt eine üble Giftspinne vor mir wäre, dass sie mir wehtut und dass das wehtut, wenn die mich sticht oder wenn das Gift wirkt und so weiter. Ja, aber da auf dem Fernseher, da läuft eine Spinne drüber und dass ich gleich, das verstehe ich nicht.
Das weiß ich nicht. Also ich habe ein sehr starkes Sympathieempfinden. Und das ist das, was für mich diverse Filme nicht erträglich macht, gerade wenn es in Richtung Splatter geht. Wenn ich mir jetzt so angucke, zum Beispiel ein Saw-Film oder füge ich hier irgendwas ein, ja, wo irgendein Typ irgendwem anderen auf irgendeine Art und Weise Folter antut. Ja, sei es mit einer Säge, du hörst Knochen knacken. Ich spüre das förmlich. Natürlich nicht genauso, aber ich kann es nachempfinden. Und das ist etwas, Knochen knacken, habe ich immer das Gefühl, das tut mir dann auch weh. Irgendwer fällt so runter.
Body Horror.
Ja, ne, also sowas, wie gesagt, das ist halt so ein Empathieempfinden habe ich in dem Moment. Funktioniert bei mir gut und das ist auch der Grund, warum ich es nicht mag. Warum ich Splatter mir nicht angucken mag. Weil das mir zu sehr, nicht, dass ich es nicht vertrage oder so, aber es ist mir einfach zu blutig und ich muss das einfach nicht haben. Ich möchte mich gruseln, ich möchte eine Gänsehaut haben.
Für mich gibt es eine Differenzierung. Wenn der Body Horror so überzogen dargestellt ist, das ist...
Braindead. Kann ich lachen,
ja,
ne?
Genau, Braindead. Ja, genau. Da kann ich drüber lachen, das Blut kann regnen.
Das ist klar. Das ist nicht realistisch. Ne?
Ja, da bin ich sehr laut und sehr lachhaft.
Ja. kann ich bestätigen.
Aber wenn ich jetzt Klassiker wie früher ging, Gesichter des Todes, könnte man zum Beispiel noch aus den 80ern kennen. Geworben wurde, es ist ja nachgewiesen, dass es nicht wahr ist, sondern nur PR war, aber es wurde damit geworben, das sind quasi geschmuggelte Videoaufnahmen von irgendwelchen Leuten, die auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden, etc. pp. Das fanden damals alle um mich herum total cool und da habe ich gesagt, nein, finde ich total scheiße, ich will sowas gar nicht sehen. Ich finde das super eklig, ich will es einfach nicht sehen. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an ich weiß nicht, ob ihr den kennt, The Human Centipede.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das ist ja so einer der Filme der letzten Jahre, der so den Hype aufgrund der Brutalität und der expliziten Darstellung auch bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ich den ersten oder den zweiten Teil angeteasert hatte. Auf jeden Fall begann er halt eben mit dem Human Centipede. Und ich habe das keine 5 Minuten mehr angesehen. Vielleicht 2 Minuten. Ich habe das gesehen und das war so real gemacht, dass das alles in mir irgendwie verdrehte. Das war nur noch eklig für mich. Also das wollte ich nicht sehen. Das war so real darstellbar. Ich fand es widerlich. Hm. Ja, das, ne? Hm. Aber ja. Hier halt die Grenze.
Ja.
Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt auch so.
Ja.
Also ich bin da auch einfach viel zu. Also manchmal bin ich auch einfach empfindlich. Und es kommt natürlich fast immer auf meine eigene Stimmung an. Gutes Beispiel zum Beispiel ist I Am Legend.
Mhm. Ja.
I Am Legend war so ein Film, ich habe ihn das erste Mal geguckt, da hatte ich eine ganz komische Stimmung. Also mir ging es nicht so richtig gut. Und ich war, sag ich mal, etwas sensibler. So, einfach zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam die Stelle in dem Film, wo er in diese eine Falle tappt, weil die Zombies da ja tatsächlich ein bisschen intelligenter sind, ne? Und dann fällt er in diese Falle und hängt dann kopfüber und man sieht, wie irgendwo Tropfen Blut auf dem Asphalt landen und die Sonne geht unter. Und für mich war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, an dieser Stelle müssen wir den Film ausmachen. Ich kann nicht weiter gucken. Das, was jetzt kommt, wird mir nicht gut tun. So. Habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere an Filmen, die ich hier gesehen habe, und ich gucke wirklich viel, nur ein oder zweimal gehabt. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen, mit einer viel besseren Stimmung, hatte gute Laune, mir ging's gut, alles super. Ich war bei Weitem nicht so sensibel. Also ich bin eigentlich sowieso immer sensibel, aber da hat es mir nicht so viel ausgemacht. Und da habe ich den Film geguckt und dachte, naja, damals hätte ich ihn ruhig weitergucken können. Das, was ja dann kommt, ist ja nicht so schlimm. Aber meine Erwartung oder das, was ich erwartet habe, war in dem Moment so extrem, dass ich gesagt habe, mach ich nicht. Mache ich nicht, weil das könnte mich wirklich mitnehmen und bei einem Horrorfilm heulen, das ist schon schräg. Und ich bin wirklich nah am Wasser gebaut, ne? Also mich kannst du erschrecken und ich fange an zu heulen.
Wobei bei I Am Legend die Hundeszene, Entschuldigung. Also.
Ja, übel, richtig übel. Aber allgemein, wenn es Hunden nicht gut geht, ne? Siehe John Wick die ersten 20 Minuten. Das ist auch, ich habe so geheult. Also, aber wir beide haben hier vom Fernseher gesessen und geheult, ne? Das war unerträglich, so kläglich, so, oh, furchtbar.
Das erinnert mich ja immer an Steffi, da stirbt, sag mal, da stirbt irgendwie ein Mensch oder so. Und dann hast du einen Hund, der dann neben dem Herrchen ist. Und dann sagst du immer, ach, der arme Hund.
Ja. Ja, ja, ich.
Du sagst immer, ey, das ist ein Mensch gestorben, aber der arme Hund.
Ja, Svenny genauso. Wir haben irgendeine Austin-Verfilmung mit Zombies geguckt. Stolz und Vorurteil und Zombies.
Ah, genau. Ja, das ist so. Eine Comic-Verfilmung, ne?
Ja, und da gibt es so eine Szene, die reiten auf einem Pferd und springen über irgendwas rüber, über eine Brücke, glaube ich, und die Brücke stürzt gerade ein. So, und dann siehst du am Ende, wie die beiden Gestalten da alles super. Und Svenny neben mir, was ist mit dem Pferd? Hat das Pferd überlebt? Das ist viel wichtiger, ne? Dem Pferd muss es gut gehen. So, scheiß auf die Hauptfiguren da, egal, das Pferd.
Naja, das sind halt die Unschuldigen, die quasi in die Szene mit reingezogen werden, die eigentlich im Prinzip nichts dafür können. Ne?
Richtig, und die das eigentlich auch gar nicht wollen. Ja. Und die keine Wahl haben.
Was das Mitleid anregt dann, ne?
Genau. Ja. Ne, Tiere allgemein. Tiere sind für mich somit das Schutzbedürftigste nach kleinen Kindern. So, mit Erwachsenen habe ich oft nicht so viel mit. Ja, das kommt drauf an. Es gibt genug, anderes Thema. Lassen wir das einfach.
Ja.
Genau. Aber du hast ja auch etwas hinter dir stehen im Regal, Joe, was ich sehe, The Electric State. Das hat ja auch eine Form von Horrorelementen quasi mit drin, wenn man das so will. Im Sinne von dystopischer Horror.
Richtig. Und zwar hast du da ja so, also das hat man ja auch in der Serie gesehen. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, dachte man Netflix, nein, das war ja eine Prime-Serie. Da hast du ja auch diese Szene mit, wo zwei Jungs die Möglichkeit finden, die Seele und den Körper zu tauschen.
Ja.
So. Und das ist schon auch gruselig. Zu wissen, jemand kommt und übernimmt mein Leben. Ja, das finde ich, boah. Und ich muss das Leben des anderen leben. Wer weiß, ne? So, und dann erstmal spaßeshalber machen wir mal für einen Tag und dann, nee, ich tausche nicht zurück. Bleib in deinem Körper. Aber auch so andere Kleinigkeiten, die ich ziemlich gruselig finde. Das Spannende am Leben ist ja, man weiß nicht, wann es zu Ende ist. Und deswegen soll man ja auch immer sein Leben so leben, als wenn es der letzte Tag wäre. Man soll es genießen, ne? Sich nicht fertig machen. Und dann kommst du in so eine Kugel rein und sagst Hallo. Und sie antwortet für alle 10 Jahre einmal, wie alt du wirst. Ne? Und plötzlich antwortet sie gar nicht. Und du weißt, du hast nicht mehr so lange zu leben.
Es ist ja vor allen Dingen so dieses Ding, dass du da diese Aufgabe der Selbstbestimmung als Horror hast, quasi. Weil wenn man weiß, quasi, so und so lange werde ich leben, heißt das ja auch, dass alles im Prinzip vorherbestimmt ist. Das heißt, haben die eigenen Handlungen überhaupt Auswirkungen? Hat man überhaupt Kontrolle über sein Leben? Und ich glaube, das ist auch so ein Horrorelement, so dieser Kontrollverlust.
Ja, ganz schlimm. Kontrollverlust, ich kann damit sowieso nicht umgehen. Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Ich bin ein kleiner Kontrollfreak, wenn es darum geht. Und das ist für mich schon übel. Und deswegen will ich das zum Beispiel gar nicht wissen. Also würde man mir auch die Wahl geben, zu sagen, hier, ich gewähre dir einen Blick in die Zukunft. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied und ich sehe zu, dass ich das Beste draus mache. Und da kannst du mir noch was erzählen, das ist mir egal. Will ich nicht wissen. Ist gruselig.
Hier ist so eine Einstellungssache, ne? Wenn man an sich selbst glaubt, dann braucht man auch kein Schicksal und Vorhersagen und so weiter. Und so.
Richtig.
Ja.
Ja. Aber das darf jeder selber gerne für sich entscheiden, wie er das gerne schön findet.
Natürlich. Ne, ich spreche hier nur über mein Empfinden.
Ja, habe ich auch so aufgefasst.
So, also ganz, ganz wichtig, ne? So, jeder soll machen, wie er denkt. Aber ich bin halt ein Control-Freak, ne? Das heißt ja nicht, dass andere auch so sind, ne? Andere finden das spannend. Ja. Ich find's gruselig.
Man muss nur die Weisheit haben, das, was man ändern kann, von dem zu unterscheiden, was man nicht ändern kann. Ja. Das ist das Wichtigste. Gut. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Und ich wüsste gerne mal, wie das denn da draußen in unserer Hörerschaft, Zuschauerschaft aussieht oder sich anhört. Was sind denn so eure Horrorthemen? Was ist vielleicht etwas, was ihr am Spieltisch oder im Fernsehen oder im Buch gar nicht abkönnt, wo ihr sagt, da lege ich das Buch sofort weg?
Vielleicht habt ihr auch ein paar schöne Empfehlungen für uns. Schöne Spiele, Bücher, Filme, was auch immer.
Genau, ihr habt ja jetzt so einen kleinen Einblick gekriegt, was uns gefällt oder worauf wir anspringen.
Genau. Ja, ansonsten viel Spaß und lasst euch nicht unterkriegen von all dem, was da draußen jetzt gerade so passiert. Lasst es nicht zu eurem persönlichen Horror werden, sondern beißt euch durch, sucht euch schöne Dinge, konzentriert euch auf die tollen Dinge im Leben und spielt weiter, online vielleicht.
Genau, passt auf euch auf.
Passt auf euch auf.
Genau. Bleibt gesund, passt auf euch auf und spielt weiter, unbedingt.
Auf Wiedersehen und Wiederhören.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.